Hallo liebe Hörer, bevor es mit dem Podcast losgeht, ein kurzer Hinweis in technischer Natur. Wir haben ja hier heute ein Gespräch geführt mit 5 Seglern, die über ihre Erfahrung ganz ehrlich berichten mit dem Navigationssystem Orca. Und darunter ist auch gewesen Olli Schmidt-Rüband, der unter anderem die Ilbruck skippert, heute für Speedsailing in Rostock. Olli hatte an dem Abend der Aufnahme leider technische Probleme. Er kam nicht in unser Aufnahmestudio, weil das mit seinem Handy nicht ging. Und wir haben hinterher mit ihm gesprochen. Sprich, wir schneiden diese Aufnahme hinten an den Podcast dran. Das heißt, ihr hört erst ein Gruppengespräch mit 4 Seglern und danach kommt Olli Schmidt-Rüband. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Segelreporter. Podcast Spezial.
So, normalerweise fange ich diesen Podcast an mit dem Nennen des Datums. Das mache ich heute nicht, weil wir haben heute einen besonderen Podcast, und zwar einen anderen. Ich habe das ja angekündigt, dass wir über die Saison eine, wir haben es Testreihe genannt, das ist eigentlich falsch, so ein Erfahrungsberichte von Seglern machen über das Navigationssystem Orca. Und wir haben 5 Segler akquiriert, von denen jetzt 3 online sind. Einer, da haben wir gerade festgestellt, dass er über Handy nicht reinkommt. Den mache ich morgen nach. Also der kommt auch noch in diesem Podcast, aber er kommt halt ein bisschen später. Der andere saß gerade noch im Flieger, ist jetzt angekommen und versucht, das irgendwie einzurichten. Aber 3 von den Seglern, die mit Orca arbeiten, in verschiedenen Setups, das haben wir extra so gemacht, dass wir sagen, wir wollen mit Seglern sprechen, die Profis sind mit Orca oder gerade angefangen haben, die das nur die App nutzen in der Basisvariante oder die das die volle Kapelle nutzen mit Orca Core und Orca Display. Ich gucke jetzt mal, ob das technisch klappt, weil das hatten wir noch nie so viele Gäste. Also es sind jetzt im Moment nur 3, aber ich fange mal an. Jochen, Luke, hörst du mich?
Ja, Stefan, ich höre dich.
Toll, wie sauber du das gesprochen hast. Oliver Ochse, du hörst mich auch, ne?
Ja, ich höre dich.
Und Mike Polker natürlich auch.
Genau, bin dabei.
So, und ob Torben Raffel gleich dazukommt, das werden wir sehen, ob er das hinkriegt, technisch. Wir fangen mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Jochen, der, glaube ich, so von der Nutzung her derjenige ist, der so das schmalste Setup hat. Und zwar nur mit der App arbeitet. Jochen, erzähl erst mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wo segelst du? Was hast du für ein Boot?
Ja, ich glaube, man kann mich getrost als alten Hasen im Bereich Segelfilme bezeichnen. Ich mache segelfilme.de, gefühlt seit 120 Jahren. Und ungefähr genauso lange habe ich mein Boot, die Belle Etap, eine Etap 28i, ja, die ich jetzt fast 30 Jahre schipper ich mit der rum.
Dazu muss man sagen, das Boot gehörte, glaube ich, 6 Jahre auch mir, ne? Zur Hälfte. Ja. Genau. Also wir kennen uns schon länger.
Auch ungefähr 120 Jahre.
Was machst du denn bei segelfilme.de?
Ich glaube, man kann mich so als Chef bezeichnen. Na, ja, alles Mögliche. Letztendlich ist das eine Webseite und wie der Name schon sagt, dreht sich alles um Filme rund um Segeln. Mit einer, also die, wie soll ich sagen, die Ausrichtung ist weniger Regatta als Fahrtensegeln. Und das Ganze gibt es halt, das muss man vielleicht dazu sagen, das gab es auch schon vor YouTube. Also ich gehöre zu den wenigen, möglicherweise sogar bin ich der Einzige im Wassersport, der Filme, also die laufen bei uns noch auf dem eigenen Server und nicht über YouTube.
Wir müssen diese ganze Podcast-Folge, muss ich erst mal vorweg sagen, als Dauerwerbesendung branden. Obwohl Orca, Mike lacht. Also okay, ihr müsst euch jetzt vorstellen, weil ich das sehe. ich habe hier die Macht bei dem Podcast. Nee, eigentlich ihr müsst jetzt oben vorstellen, oben links im Bild steht jetzt Dauerwerbesendung, weil Orca natürlich zur Transparenz, sei gesagt, diese ganze Sache auch natürlich uns ermöglicht und auch finanziell unterstützt. Aber, das muss ich zur Transparenz auch sagen, es gibt überhaupt keine Vorgaben, worüber wir sprechen. Sprich, Die haben gesagt, ey, wenn ihr Kritik habt, sagt Kritik, wir nehmen uns das an. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, wie die so kommunizieren. Jochen, du hast allerdings auch die Möglichkeit für eine Dauerwerbesendung. Deshalb, weil du machst ja auch was, wovon du in den letzten Jahren, also es gibt ja nicht nur Filme bei dir, sondern du machst auch zwei Apps. Erklär das mal.
Nee, stimmt. Ja, genau.
Schön, also, dass dir das einfällt, Jochen, dass ich dich da hinbringen muss.
Ja, und dann mache ich nämlich noch Apps. Und zwar zum einen den SBF-Videokurs. Das ist ganz klassisch eine Sportbootführerschein-App für See, Binnen, SRC und UBI. Ich würde mal sagen, so ein Alleinstellungsmerkmal da drin ist, dass es sich nicht um reinen Fragentrainer handelt, sondern da komme ich zurück aufs Video. Das sind praktisch Videolektionen. Und in die Videolektion sind die jeweiligen Fragen eingearbeitet. Und dann habe ich noch mit, die Namen dürften dem einen oder anderen auch bekannt sein, mit dem Guido Dwerstig, Kai Lindenbrügger und mit dem Clemens Stecher unsere Skipper-Praxis-App produziert, die sich, wie soll ich sagen, ja, die richtet sich so an den angehenden Skipper. Und bietet von Einhandsegeln über Hafenmanöver, über Sicherheitseinweisung oder das Sicherheitsthema, aber auch Navigation, in dem Fall klassische Papiernavigation, so ziemlich alles.
Top, dass du mit Navigation anfängst, weil womit hast du denn die letzten 400 Jahre, die du schon unterwegs bist, navigiert?
Ja, ich komme ja noch aus der Zeit, also als ich angefangen habe, zumindest nicht, dass ich wüsste oder ich konnte es mir nicht leisten, hat man noch ohne Plotter gearbeitet. Also ich hatte ein GPS-Gerät, aus dem man die Position einfach in eine Seekarte eingetragen hat. Dann haben wir ja zusammen, da kommst du ins Spiel, wie hieß das Ding nochmal, diesen kleinen Garmin-Plotter da.
GPS-Map 60, genau.
So, da kam dann für uns überhaupt mal einen Plotter auf und hat die Welt verändert. Seitdem, also ich habe immer vermieden, es hat sich bei mir auch einfach nicht ergeben, ich habe keinen stationären Plotter auf dem Boot, sondern habe immer mit Handy jahrelang mit Navionics gearbeitet.
Sag mal ganz kurz, was ist das für ein Schiff? Also ich weiß natürlich, aber du hast gesagt, die Belletab, was ist die Belletab für ein Boot?
Achso, habe ich gar nicht gesagt. Etab 28i, nee. Okay. 8,60 Meter. 3 Meter breit, das beste Boot der Welt, in kurzen Worten.
Es kommt gleich nochmal später auch, glaube ich.
Ja.
Okay.
Ja, und letztes Jahr habe ich mit Orca, da habe ich das so parallel auf dem Sommerturn, da bin ich mit meinem Lütten von, das Boot liegt mittlerweile in Amsterdam, nachdem es jahrelang in der Ostsee gelegen hat, bin ich mit dem nach Frankreich gesegelt. Da kommt dann eben auch Team-Navigation und so weiter ins Spiel. Und ich hatte unter anderem von dir, aber auch gelesen, Orca, und habe das dann einfach mal getestet. Und in dieser Kombination Wetter oder praktisch ja Segelrouting unter Einbeziehung des Wetters habe ich da wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht.
Was hast du vorher benutzt?
Navionics.
Okay. Und du bist
und dann in dem Fall hantierst du halt immer mit mehreren Apps rum.
Das heißt, du hast erstmal beides parallel benutzt, um da reinzukommen.
Ich habe am Anfang noch beides parallel benutzt, weil ich würde sagen, das hat aber eher mit Gewohnheit zu tun. Ich habe das dann, weiß ich nicht, nach ein paar Tagen habe ich sein gelassen. Also ich habe da einfach keine Notwendigkeit mehr gesehen. Weil der aus meiner Sicht entscheidende Faktor bei Orca ist halt, dass du ja sofort ein Wetterrouting drin hast.
Was nutzt du denn von Orca? Du hast, worauf läuft das und was nutzt du?
Ich für die Turnplanung, sage ich mal, das mache ich auf einem iPad oder auf einem Mac. Was ich auch als angenehm empfunden habe, dass es ja eine Mac-Version gibt. Und im Cockpit, ich weiß, das finden viele merkwürdig oder unverständlich, da mache ich das einfach mit dem Handy. Das habe ich in der Hosentasche. Das ist ja auch wasserdicht und wenn es regnet, und benutze einfach das Handy. So, und wenn ich das Gefühl habe, um Gottes Willen, da ist irgendwas und ich weiß nicht, was das ist, dann gehe ich halt mal runter und gucke aufs iPad. Aber ich kann wirklich sagen, das sind 98% bei mir dann Handy.
Das heißt, du hast
Planung nicht.
Das heißt, du hast im Cockpit, guckst du ab und zu mal aufs Handy.
Richtig.
Und sonst hast du unten noch mitlaufen, das geht ja auch irgendwie auf dem iPad.
Genau das, genau so.
Dass du größer gucken kannst.
Genau
das. Du hast das aber nicht eingebunden in ein MEA-System oder irgendwie?
Nein, bisher nicht, wobei ich das sehr reizvoll finde.
Und du nutzt welche Version von der App? Du nutzt die Basisvariante.
Ich habe da in dem Fall die Basisvariante benutzt, würde aber, da war so eine Kleinigkeit, wenn du in der Basisvariante, also du kriegst irgendeinen Turn oder irgendeinen Route halt und jetzt, keine Ahnung, wendest du halt doch später oder früher als vorgesehen, dann hangelst du dich an der einmal generierten Route entlang, was völlig okay ist, aber mittlerweile gibt es ja auch diese etwas höherwertige Version, die dir dann eben sofort immer die Route neu berechnet. So habe ich es zumindest verstanden und das würde ich jetzt in diesem Jahr so machen.
Was hast du bezahlt dafür?
Um das 50 Euro.
Also 49.
Ja, genau.
Und du hast man kann ja auch seine Polardaten eingeben. Hast du dein Boot
raus? Das habe ich alles gemacht.
Hast du selber händisch eingegeben? Oder?
Nö, die Ether war drin.
Das heißt, du hast eine Datenbank und da kannst du reingehen und kannst deine ETAP rausholen.
Also die ETAP 28i war drin und da es sich ja um ein eher altes Mädchen handelt, habe ich da halt auch nicht 100%, sondern habe das dann auf 90% eingegeben, weil ich habe es nicht eilig.
Okay, kommen wir mal zu einem, den man, glaube ich, Profi bei Orca nennen kann, weil er schon ein paar Jahre damit unterwegs sind. Und jetzt gerade habe ich auch gesehen, in Düsseldorf auf der Boot sogar Vorträge darüber unterhalten hat. Oliver Ochse, stell dich doch erstmal vor, was machst du und wo ist dein Boot? Was hast du überhaupt für ein Boot?
Ja, hallo Stefan. Oliver Ochse, ich arbeite als Segellehrer, Segeltrainer. Das Ganze seit bald 30 Jahren auf Mallorca. Und habe seit 5 Jahren für meine Trainings ein Archambault 34. Das ist definitiv ein Boot, was einen starken Regatta-Charakter hat. Aber bei mir geht es nicht so sehr um das Regatta-Segeln, sondern es geht einfach um das Gefühl entwickeln. Es geht darum, ja, einfach mehr Performance ein bisschen zu spüren. Es geht bei mir um Segeltrim, Gennaker-Segeln. Und das Ganze auf Mallorca. Das Boot liegt im Realclub in Palma und da mache ich Trainings, je nachdem, Doublehand-Trainings, Gennaker-Training, je nachdem halt. Und weil ich halt die Performance gerne auch ein bisschen auf den Instrumenten ablesen möchte, schaue ich halt, dass die Sachen ja vernünftig kalibriert sind. Und naja, und da ist mir Orca über den Weg gelaufen, noch mit ein paar anderen Gründen, weshalb ich mich dazu entschieden habe. Und ich muss sagen, das habe ich auch nicht bereut.
Wann hast du angefangen? Was hast du vorher benutzt?
Dadurch, dass ich keine Turns in dem Sinne fahre, sondern im Grunde immer nur in den Hafen rein und raus und in der Bucht oder vielleicht mal die Küste entlang in einen anderen Hafen, habe ich ganz früher Navionics gehabt und weil ich Garmin-Geräte an Bord hatte, als ich das Boot gekauft habe, habe ich dann zur Garmin Active Captain gewechselt. Ist ja im Grunde genommen auch völlig okay, aber ähnlich wie Jochen sagt, ist halt, hantierst du mit mehreren Apps rum, wenn du das Wetter haben willst, eine Routenplanung machen willst. Garmin Active Captain kann auch diese Automatik-Routing mittlerweile machen. Das haut alles hin. Ist aber schon begrenzter als jetzt die Orca-App.
Und seit wann nutzt du Orca?
2 Jahre, würde ich sagen. Ja, ja. Also ist jetzt, ja, 2 Jahre.
Ja. Und du hast volle Kapelle an Bord, oder?
Ja, das hat sich so ein bisschen so ergeben. durch mein Garmin-System, ich hatte immer wieder Aussetzer bei der GPS-Antenne vom Plotter. Der Plotter ist unter Deck, altes Gerät und so weiter. Und das hat mich total genervt. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich? Externe GPS-Antenne. Naja, und bei externen GPS-Antennen bin ich dann eben über diesen Orca Core gestolpert mit all seinen Zusatzfunktionen. Und das war für mich dann irgendwie so das Ding, wo ich gedacht habe, okay, das ist mindestens eine externe GPS-Antenne, plus, probiere ich.
Du hast ja auf der Bo Düsseldorf sogar Vorträge zu Orca gehalten. Vielleicht erklärst du den Zuhörern mal, die jetzt denken, das ist nur eine App, was dieses ganze System eigentlich so anbietet und was ja. es kann.
Ja, also für mich, wie gesagt, war die Herangehensweise über diesen Orca Core 2, und der Core ist im Grunde genommen ein Gerät, das ich in das bestehende NMEA 2000 Bordnetz integrieren kann. Wichtig dabei, das muss wirklich ein NMEA 2000 Bordnetz sein, was aber, was ich auch mit dem Core 2 im Grunde genommen anfangen könnte, je nachdem. Und der Orca Core 2 ist quasi GPS-Antenne, Magnetkompass mit all seinen Zusatzfunktionen, 9 Achs, Healing, Pitch und so weiter. Eine Wi-Fi-Schnittstelle, um die Daten, die im NMR 2000-System über Wi-Fi auf das Tablet bzw. in die App zu bekommen. Ich muss nicht das Orca-Tablet dafür haben. Ich kann auch die App auf dem iPhone, iPad, Android haben. Und da taste ich mich seit Ende letzten Jahres so ein bisschen ran. In dem Gerät ist auch ein Prozessor drin. Und dieser Prozessor ermöglicht mir eine Windkalibrierung. Die Windfahnenkalibrierung ist eigentlich so die umfangreichste Kalibrierung, die natürlich darauf basiert, dass ich vorher meinen Kompass und meine Bootsgeschwindigkeit kalibriert habe. Das ist aber relativ einfach. Aber die Windfahne zu kalibrieren ist ja umfangreich, würde ich mal sagen. Und je nachdem, welcher Hersteller das ist, ist die dann dafür zur Verfügung stehende Software in den Plottern teilweise, wenn man BNG anschaut, unglaublich umfangreich und auch nicht so mal eben zu verstehen oder total rudimentär, wo ich mal gerade einen Apparent Windwinkel Ausgleich machen kann und das war's. Also das war nicht so richtig befriedigend, und da glaube ich, funktioniert das mit dem Prozessor im Orca Core ganz gut. Und das ist halt der Core.
Erklär mal den Orca Core, was ist das für ein Gerät?
Das ist eine kleine quadratische Box, die ich über ein T-Bone, also über diese Standardverbinder in das Netzwerk integriere. Also da einfach nur reinstöpsel, und da ist ein GPS, ein Kompass und ein Prozessor drin.
Und der liefert dir dann auf die App, also die auf deinem Tablet dann läuft. Du hast das Orca Display auch?
Ich habe das Display auch. Habe ich aber nicht direkt mit dem Core zusammen, sondern ich habe erstmal den Core, weil ich mein iPad hatte. Habe das Display dann auch probiert und muss sagen, das hat auch wieder einfach Benefits, die ein iPad nicht hat.
Da muss man einfach sagen, ich bin ja so ein Vogel, der seit, ich bin irgendwie 2012 noch beschimpft worden, weil ich mit einem Tablet Navionics navigiert habe, auf meinen relativ großen Ostseetouren mit einem kleinen Boot. Und da haben Leute gesagt, das ist total ich habe das immer gemocht, also ich habe immer kleine Boote, wo ich keinen Plotter installieren kann. Mit dem Tablet ging das super. Es hat halt immer so Probleme. Ich habe echt massig Ratgeber geschrieben, diese ganze Peripherie, die man sich dann zusammenbaut. Man denkt jetzt, okay, ich habe jetzt ein Tablet und da habe ich eine App drauf und damit navigiere ich. Damit ist nicht getan, weil gerade so, ich weiß noch, in meiner iPad-Zeit früher zu Apple, wenn über 25 Grad und Sonne drauf stand, hat sie das Ding irgendwann abgeschaltet, weil das war, nee, ist zu warm, ich steige jetzt aus. wenn es regnet, ist es auch schlecht. Und die Stromversorgung ist auch immer so ein Problem, weil du musst irgendwie entweder ein USB-Kabel dran packen, dann ist es nicht mehr wasserdicht. Und wenn habe ich mir damals so eine teure Verpackung gekauft für das iPad von ScanStrut. Super, ist wasserdicht, aber man kann es auch nicht gut ablesen. Und wenn es regnet oder wenn der Strom alle ist, kannst du es drin nicht laden. Und dann habe ich da 400 Euro für dieses Case bezahlt. Und dann habe ich ein Jahr später kam das neue iPad Mini raus und mir das gekauft. Und war das irgendwie 3 mm größer, passt nicht mehr ins Case raus, wieder alles hinfällig.
Ja.
Und das fand ich an diesem Display, ich habe mir das jetzt, muss auch sagen, jetzt nicht, weil Orca unser Partner ist, sondern ich habe mich da jetzt letztes Jahr mit beschäftigt. Ich habe mir das jetzt auch bestellt, gerade, weil dieses Display halt alle Probleme wegschafft, die es mit diesen Tablets gibt. Inklusive Laden. Erzähl mal, hast du auch diese induktive Ladegeschichte?
Ja, habe ich. Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe für meine Regatta-Software, die läuft nur auf Android, die läuft nur auf dem iPad, also auf Apple. Und da habe ich das iPad und das nervt total. Das iPad ist nach 4-5 Stunden richtig Einsatz, ist die Batterie leer, ist überhitzt, was mich am meisten genervt hat, weil dann sind meine Daten alle weg und ich habe keine Analysemöglichkeit hinterher. Also totaler Mist. Und ich bin ja auf Mallorca. Also hier ist es wirklich warm. Und toi, 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 bisher ist das Orca noch nicht ausgestiegen wegen der Hitze. Und ich bin manchmal eben halt auch in Deutschland zu den Bootsmessen. Unter anderem war ich letztes Jahr auf der Ancora Boat Show und das Wetter war gruselig. Ich habe im Regen gestanden und den Vortrag gemacht. Es waren 2-3 Zuhörer. Es war Wassertropfen vom Regen auf dem Display. Dass das wasserdicht ist, klar. Aber ich habe trotz der Wassertropfen auf dem Display, habe ich die Touch-Funktion noch benutzen können. Das fand ich sehr erstaunlich. War ich echt überrascht, fand ich total klasse. Und ich habe auch die induktive Ladeschale, die ist jetzt bei mir unter Deck. Mhm. Aber das ist natürlich ein Riesenvorteil, die kann man ja überall auch anbauen. Und habe damit die Möglichkeit eben immer noch das Tablet wasserdicht zu halten und zu laden.
Olli, kannst du sagen, was dein ganzes System kostet? Also du hast ein Core, ein Display und die App natürlich.
Ja, der Core ist 500, ich glaube 500, ich meine 500 Euro, irgendwie sowas, und den Dreh rum. Wenn man genauer reinschaut und schaut, was kostet eine externe GPS-Antenne, was kostet ein 9-Achs-Kompass, dann bin ich bei demselben Geld. Das war für mich das Argument für den Core. Das Display kostet 999, meine ich, sind es. Das ist für ein Android-Display oder Android-Tab sicherlich ein bisschen hochpreisiger, aber mit den Zusatzfunktionen eben induktiv laden, wasserdicht, stoßfest, habe ich noch nicht getestet, aber es macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Das Display ist auch deutlich heller als vom iPad. Das habe ich auch gesehen in der Sonne auf Mallorca. Also Display ungefähr 1000 und die Ladeschale meine ich 250, irgendwie sowas um den Dreh rum.
Und du klickst es einfach, es gibt verschiedene, glaube ich, du klickst es einfach ein und es lädt induktiv, ohne Kabel und alles.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Du musst halt die Ladeschale mit Strom versorgen, das normale ist 12 Volt. Und dann klickst du die da rein, das Tablet da rein und es lädt.
Bevor ich jetzt mit Mike spreche, ich sehe gerade, Torben ist aufgetaucht. Torben, hörst du mich eigentlich?
Jawohl, ich kann euch hören.
Super,
also Torben saß, und dich.
Genau. Torben saß eben noch im Flieger. Ich habe erzählt, dass du mir letzte Woche angerufen hast, dass du gesagt, oh, ich bin in Toulouse. Da habe ich erst vorgeschlagen, dass wir alle nach Toulouse kommen. Das wolltest du nicht, aber du hast es geschafft.
Ich habe es gerade so geschafft, genau. Ja, ich arbeite bei Airbus und da ist man immer mal in Toulouse und das war leider diesmal etwas kurzfristig.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn jemand in Toulouse ist, arbeitet er immer bei Airbus. Ich glaube, super, dass du es geschafft hast. Ich habe nur für dich zur Info, Olli Schmidt-Rüband hat es nicht geschafft, der ist am Handy und vom Handy geht es nicht, habe ich mir festgestellt. Aber gut, ich komme gleich zu dir. Ich komme jetzt zu Mike Peuker. Mike, erzähl du mal, wer bist du, was machst du, wo hast du dein Boot liegen, was für ein Boot hast du?
Ja, ich bin Mike, auch schon ein älteres Semester und eigentlich komme ich aus der Fliegerei. Deshalb dieses Toulouse, das sagt mir natürlich auch was. Bin lange geflogen und habe dann auf das Segeln gewechselt. Und ja, die Segelei, was soll ich sagen? Also wir sind vor 16 Jahren oder so, haben wir mal eine längere Auszeit gemacht und sind 14 Monate mit unserem damaligen Stahlschiff, das war so eine 9 Meter von der Stadt, in die Karibik gesegelt, haben uns da rumgetrieben. Und als wir zurückkamen, dann waren die Jobs weg, insbesondere meiner, der mit der Fliegerei zusammenhing. Und dann habe ich eine Firma gegründet, Klassisch am Wind, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, und habe 4 alte Holzfolgeboote ab Marsholm aus der Schär raus verchartert. Das habe ich dann nach 10 Jahren verkauft und jetzt gibt es noch eine Firma Klassiker Segeln, heißt die, der verchartert euch andere Schiffe, die mir weder gehören, noch muss ich sie im Winter pflegen. Das ist ein großer Vorteil. und was mache ich sonst noch? Ich habe eine eigene Comfortina 32, betreibe noch einen nice. YouTube-Kanal und mache hier und da auch mal ein Skipper-Training für Einheitsseglerinnen. Das ist eigentlich so im Groben und Ganzen das, was hier vielleicht interessant sein könnte.
Du hast, ich habe gerade dein Video gesehen, was du hochgeladen hast. Ich verlinke übrigens alle, die hier drin sind, die einen Link haben, wo man draufklicken kann, nochmal in den Shownotes. Und dann kommt ja auch noch aus diesem Gespräch ein Artikel. Da verlinke ich euch auch nochmal. Du hast gerade ein Video hochgeladen. Erzähl mal, wie bist du zu Orca gekommen? Das ist ein ganz anderer Weg.
Genau, also so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich kannte Orca gar nicht, als Orca mich kontaktierte und fragte, ob die mir einfach alles zusenden sollen und ich könnte das testen. Und dann habe ich mich erstmal schlau gemacht, um was es sich da eigentlich handelt. Und dachte, na, das ist ja super, aber was muss ich denn dafür tun? Und ich habe mit dem, sagt mir, wenn ich es falsch ausspreche, Fettle,
ja, genau.
Aus Norwegen, Regen-E-Mail-Kontakt gehabt. Und am Ende des Tages kam eben dabei raus, dass ich eigentlich gar nichts tun soll. Ich soll das einfach testen und wenn es mir nicht gefällt, dann soll ich es zurückschicken und wenn es mir gefällt, dann soll ich es behalten und wenn ich irgendwann mal genug Erfahrung damit habe, dann würden sie sich freuen, wenn ich auf meinem YouTube-Kanal einen Erfahrungsbericht darüber veröffentlichen würde. Das war die komplett einzige Vorgabe, die ich bekommen habe. Ja, und jetzt liegt es hier. Also all das, was Olli eben beschrieben hat, das habe ich auch.
Das habe ich am Anfang gesagt, eingangs, als wir den Ankündiger geschrieben haben. Wir haben ja letztes Jahr mit Orca schon was gemacht. Ich hatte ja eine besondere Verbindung zu denen, weil ich hatte vorher ein bisschen Ärger mit Navionics, mit denen ich, glaube ich, also ich habe mit Navionics nie was zu tun gehabt, aber ich habe 13 Jahre mit denen navigiert und dann hatte ich ein bisschen Ärger, war bei denen auf der Messe, das war eine Katastrophe und dann habe ich mich umgeguckt und habe in meiner Kolumne über Orca geschrieben und dann kamen sie auf mich zu. Das finde ich wirklich bemerkenswert und wenn Leute jetzt sagen, ja, das ist ja Werbung hier, möchte ich nur sagen, ja, es ist natürlich, hier habe ich am Anfang gesagt, die unterstützen uns natürlich damit, dass wir den ganzen Aufwand betreiben, aber sie lassen uns völlig freie Hand, es gibt keine Vorgaben, die sagen, ey, wenn ihr Kritik habt, sagt ihr sie, wenn ihr Anregungen habt, sagt ihr sie, schickt uns das und das werde ich am Ende nochmal machen, wenn ihr irgendwie Fragen an die habt, schicken wir denen weiter, die beantworten die auch, also das finde ich echt, die Kommunikation finde ich super cool, von daher ist es auch deren Weg, dass die sagen, okay, wir schalten jetzt nicht irgendwelche Hochglanzanzeigen, sondern wir arbeiten mit Leuten, die das nutzen, die darüber berichten und uns auch Feedback geben und wir uns verbessern können. Und das habe ich bei dir in dem Video auch so ein bisschen rausgehört. Aber erzähl mal, du hast dein Boot, du hast jetzt nur ein Funkgerät. Erzähl mal selber, was hast du gerade gemacht?
Also ich habe noch nicht mal so ein NMR 2000 Netzwerk gehabt. Und ich dachte, wenn ich schon dieses, und um es vollständig zu machen, also ich habe nur alte Standalone-Geräte, also da ist nichts miteinander vernetzt. Ich habe auch keinen Windgeber oben am Mast, also ich habe da einen Verklicker und wenn ich nachts segel, habe ich noch eine Taschenlampe dazu und dann leuchte ich darauf und dann weiß ich auch von, wo der Wind kommt. Also wenn es mal ganz heiß hergeht, muss ich dann aus so einer Pappschachtel rausholen, so ein Windmesser mit einer Batterie, den ich hochhalten kann. Deshalb dachte ich auch am Anfang, das habe ich auch zu Vettler gesagt, nicht, dass mich das überfordert oder dass er mir was schickt, was ich gar nicht benutzen kann oder so. Aber das war alles kein Problem. Ich habe am Anfang mit NV-Charts navigiert, weil die hatte ich als Papierversion auf meinen Vollgeboten. Und da war immer so eine App dabei, so eine CD damals noch. Diese App war auch umsonst, wenn ich das richtig entsinne. Und damit war ich eigentlich super zufrieden. Also, weil die App hat genau das gezeigt, was die Papierkarten auch gezeigt haben. Hatte ich auch auf dem iPad oder auf so einem Samsung-Ding. Und ich bin dann nur auf Navionics irgendwann umgestiegen, wie ihr auch, weil ich nach Schweden gefahren bin. Und da war damals zumindest die Abdeckung von den NV-Charts nicht so gut. Aber von der Darstellung, von der Qualität fand ich die super. Naja, und jetzt... ich hatte immer noch Navionics, jetzt kommt eben dieses Orca-System hinzu. Und das, was ich gemacht habe, ist, dass ich wollte unbedingt meine AIS-Daten, die ich auf meinem Funkgerät, das ist das einzige NMR 2000-fähige Gerät an Bord, das ist auch ein AIS-Receiver und das hat halt so ein winzig kleines Display, so wie so eine Schleichholzschachtel. Und da kann man, wenn man sich damit auseinandersetzt, schon sehen, wo die anderen Schiffe sind. Man kann auch Alarme einstellen, aber es ist wirklich sehr mühsam. Und ich dachte immer, wenn ich diese Daten auf mein Tablet kriegen würde, das wäre ja super. Und dann habe ich mir halt so ein Starter-Kit gekauft, mich ein bisschen damit beschäftigt und so ein NMR 2000 Starter-Kit eingebaut. Und das Funkgerät da eingestöpselt und den Core da eingestöpselt und zack, hatte ich die Dinger. Also zack, es hatte doch ein bisschen länger als zack gedauert, aber es war gut an einem Nachmittag alles zu bewerkstelligen und habe jetzt meine Daten so, wie ich sie wollte, auf dem Tablet. Und das ist eine absolute Bereicherung.
Ich weiß, dass Jochen Luke gerade den Core googelt, weil der hat nämlich auch so ein Funkgerät mit AIS. Das kenne ich selber, als wir sind nämlich zusammen nach England gesegelt. Ja. Und das ist eine Katastrophe auf diesen Funkgeräten, diese Schiffe zu sehen. Also du siehst sie einfach nicht. Das sind kleine Punkte. Aber Jochen ist wahrscheinlich eingeschlafen, oder Jochen?
Ja, kurz. Ich wurde einmal kurz weggedickt. Nein, das nee, in dem Kontext noch. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, den Yakka.
Yakka, nee.
Yakka. Y-A-K-K-E-R. Das ist so ein Ding, was ich irgendwann mal noch gekauft habe. Das ist wie eine Art Vorläufer oder, weiß ich nicht, Ideengeber. Weil damit konntest du bei Navionics zum Beispiel, er hat auch ein eigenes WLAN kreiert und damit hast du zumindest die AIS-Daten aus dem Funkgerät in Navionics reingekriegt.
Ah ja, okay. Gut. Okay. Kommen wir mal zu Torben. Hallo Torben.
Hallo Stefan.
Du bist ja, du hast auch volle Kapelle an Bord, du bist immer so der Tüftler, da komme ich gleich zu, mit dem E-Reader. Erzähl mal, wo ist dein Boot und wo segelst du und was hast du an Bord von Orca?
Genau, also im Gegensatz zu euch, ich habe jetzt keinen YouTube-Kanal oder ähnliche Kanäle, daher bin ich eher der Unbekannte hier in der Runde. Ich habe mein Boot in Grömitz liegen, bin auch im Segelverein aktiv in Grömitz. Und ich segle eine Elan 350, die habe ich damals auch aus Helsinki geholt und die war damals noch ausgestattet mit B&G-Geräten, Zeus Precision 9 Kompass und wenn man gerade so aus Helsinki mal nach Grömitz segelt, muss man ja schon öfter mal die Karte wechseln und ich habe auch damals schon mal das iPhone, iPad genutzt, um schon Routen vorzuplanen, auch mit Navionics. Und hatte dann einen Plotter in Navionics und ja, so richtig funktioniert hat das alles nie gut. Easy. Klar, man konnte die Route kopieren, musste wieder aufmachen auf dem Plotter, musste die Karten immer austauschen und Navionics auch bezahlen. Also ich fand das alles sehr unpraktisch, muss ich ehrlich sagen. Bin dann 2023 auf das Orca-System gestoßen durchs Internet. Und habe mir dann auch gleich den Core bestellt. Ich habe den Core 1 noch an Bord.
Also du hast bist gleich in die Vollen gegangen.
Ich bin gleich in die Vollen gegangen, weil ich finde generell, ich bin immer ein Fan von diesen Firmen, die was anders versuchen. Und preislich war das damals attraktiv und habe mir gedacht, ich gebe denen mal eine Chance. Und habe mir, wie gesagt, den Core 1 geholt, das Display 2 auch gleich dazu und den Induktionslader mit dem Schwenkarm. Dem habe ich am Steuerstand hinten installiert. Und wer die Elan kennt, die ist ja ein bisschen breiter, hinten mit zwei Rudern. Und da ist gerade dieser Schwenkarm sehr schön, weil man dann auch von beiden Seiten quasi sich den so einstellen kann, dass das Display 2 ablesbar ist. Genau, und dann habe ich das...
Du hast vorhin einen Plotter gehabt, richtig eingebaut, ne?
Genau, der flog weg, der landete bei eBay Kleinanzeigen damals, der B&G-Plotter. Den habe ich dann gleich ausgebaut und bin dann gleich auf Orca umgestiegen. Mhm. Und muss sagen, 2023 war das halt, da war die Software noch nicht so optimal. Ich hatte da auch viel Kontakt damals gehabt mit Christian noch, das ist ja einer der Co-Founder von Orca, der war immer da, den konnte ich auch anschreiben, war echt gut und man hat halt gesehen und das finde ich an dieser Firma auch unheimlich toll, dass sie der Community zuhören, auf Fehler reagieren und auch sehr schnell immer Updates rausbringen. Also kennt ihr wahrscheinlich auch, falls ihr schon an Bord habt, es kommen doch immer öfter Updates mit neuen Features, aber auch halt, wenn es mal Fehler gab im System und dadurch wurde das System über den Zeitraum jetzt echt sehr, sehr, sehr stabil schon. Ja.
Das finde ich auch in der Tat bemerkenswert, dass Sie auch nach Fehlern übrigens fragen. Also sagen, wo gibt es noch Probleme? Was können wir ändern? Das ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass Sie nicht abblocken, sagen, ja, kommt alles oder so, sondern wirklich fragen, sag mal, hast du noch irgendwas, was wir ändern können? Also Sie sind wirklich offen für Kritik. Also wie gesagt, heute nochmal die Mail gekriegt, ey, boah, ich hoffe, das klappt technisch bei euch alles mit dem Podcast, weil es ist jetzt nicht ganz so trivial mit 4 Leuten. Einer ist ja rausgefallen, muss man sagen. Deshalb hat er auch recht gehabt. Aber wirklich nochmal gesagt, wenn ihr irgendwie Anregungen habt, sagt sie uns, weil wir können nur davon lernen. Das fand ich auch toll. Torben, würdest du dir nochmal, also vermisst du irgendwas früher zu deinem eingebauten Plotter oder läuft das alles so chill?
Das läuft gut. Also ich habe ja gerade diese Routenplanung angesprochen, also gerade diese Route mal abends planen auf dem iPad und dann übertragen auf den Core, der am Steuerstand ist. Das läuft wunderbar. Einschalten, zack, bumm. Ich habe die Route auf dem iPad. Ich habe sie auf dem Display 2. Genau das waren Features, die ich haben wollte. Dazu kommt jetzt noch, die Winddaten werden mit rein kalkuliert, die Strömung. Das ist echt super. Das ist eine Ansicht, die man da jetzt kriegt. Vermissen tue ich manchmal wirklich Knöpfe. Also ich habe es doch bei Starkregen, vielleicht hat man auf Mallorca nicht ganz so viel Regen manchmal, aber die Ostsee kann.
Nee, Moment mal, du segelst bei Regen, echt?
Also wenn es richtig schüttet und das Display voll ist und die Handschuhe auch feucht sind und Hände feucht, hatte ich es auch schon mal gehabt, dass dann die Funktion nicht mehr ganz so gut ist und ich dann nicht mehr so viel bedienen konnte. Ich habe es dann schnell, also das ging dann nicht mehr ganz so smooth, wie man sich das so vorstellt. Da wären ein paar Knöpfe schön. Ich habe jetzt mal, das Display finde ich toll am Steuerstand. Wo ich es mir noch schön vorstellen könnte, auch als Zweitinstrument, also dass man auch Zweitinstrumente hat an Bord. Ich habe zum Beispiel einen E-Book-Reader umprogrammiert oder ich habe da...
Das finde ich lustig, das hast du mir erzählt. Da bist du auch mit denen in Kontakt, ne?
Genau, da bin ich mit denen auch im Kontakt. Ist ein E-Book-Reader da habe ich mal Orca drauf installiert. Das geht nicht über den normalen Shop, da muss man ein bisschen Umwege gehen, weil die E-Book-Reader kein GPS-Gerät drin haben und dann Orca da nicht gelistet ist im Shop, aber ich habe es draufgekriegt und das ist total toll. Das habe ich jetzt im Prinzip mit auf dem Schiff und habe da die Windanzeige drauf. Also ich habe da jetzt ein schönes kleines Zweitinstrument und gerade diese E-Book-Reader sind ja auch schön, weil sie im Sonnenlicht ja auch super abzulesen sind. Und von der Batterielaufzeit passt das auch, ne? Daher, das ist eine tolle Ergänzung, dass man dann zu dem Display auch diese kleinen Displays, die man ja sonst auch irgendwo hat auf dem Schiff, auch noch ergänzen kann mit dem E-Book-Reader.
Offenbar, wenn du mit den Kontakt hast, sagen die nicht, bist du wahnsinnig, sag das keinem, sondern die sind da offen für oder wie reagieren die dann?
Genau, die sind da offen für. Das ist halt das Tolle an dieser Community, dass sie sagen, oh super, wie sind denn deine Erfahrungen damit? Weil sie schon sagen, so ein E-Book-Reader vom Display ist ja nicht so reaktiv wie jetzt das Display 2. und da dann eher auch die Erfahrung haben wollen und sich das, denke ich, auch dann selber mal anschauen, ob das vielleicht für die auch eine Ergänzung wäre oder ein Angebot wäre irgendwie in der Art, ja. Also eher sehr pro, also nicht, dass sie das verbieten und sagen, das darf man nicht und das vielleicht dann zumachen im Shop oder so, sondern sagen, ey, cool, das hört sich gut an. Können wir da irgendwie aufsetzen, können wir das erweitern, unser Angebot auch, ne? Ja.
Wie ist denn das, Mike, du hast du mal, Support ist ja so ein Thema, wenn ich mal eine Frage habe, hast du mal mit denen zu tun gehabt zum Support?
Absolut, absolut. Also ich habe regen E-Mail-Verkehr und ich kann auch ein konkretes Beispiel, was mich wirklich beeindruckt hat, erzählen. Und zwar habe ich bei Navionics ja unten rechts auf dem Display so einen kleinen Zirkel und wenn ich da drauf drücke, dann öffnet sich so ein Messinstrument. Und das ist wirklich also ein Tool, was ich ständig benutzt habe. Und das habe ich erst ziemlich lange gesucht bei Orca, habe es aber dann gefunden. Also wenn du irgendwo auf das Display tippst, dann kommt da so eine Nadel und dann kann man auf der linken Seite unten auf Messen gehen und dann öffnet sich auch so ein Tool. Und das Problem, was ich hatte, war, wenn, also das ist auch begrenzt, links und rechts mit einem A und einem B, so einem etwas größeren Punkt. Und wenn ich da drauf gedrückt habe, konnte ich zwar die ganze Karte hin und her schieben, aber dieses Messinstrument, also ich konnte es einfach nicht bewegen. Und ich bin echt wahnsinnig geworden. Ich habe das dann ganz rein gezoomt, dass das ganz groß geworden ist. Und dann bei 100 Versuchen ging es einmal. Und dann dachte ich schon, ich schicke das Ding zurück. Also da habe ich keinen Bock drauf, weil das brauche ich. Und das ist so mein Everyday-Tool. Und dann habe ich da bei dem eine Mail geschrieben zu Vettle, beziehungsweise ich habe ihm sogar so einen Mini-Video-Clip gemacht, wo ich die beiden, also das Navionics neben das Display gelegt habe und habe gezeigt, wie sensitiv dieser Bildschirm von dem Navionics war und wie das da funktioniert hat und wie es überhaupt nicht es bei dem Display 2 funktioniert hat. Und dann kam also am gleichen Tag eine E-Mail zurück, wo drin stand, vielen Dank für das Video und ich habe es gleich an unsere Technikabteilung weitergegeben und wir melden uns. Und am nächsten Tag kam dann eine E-Mail, wo drin stand, dass innerhalb der nächsten 24 Stunden, wenn ich dieses Display anmachen werde, da ein kleiner Button auftauchen wird und da soll ich draufdrücken. Also kein Update, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was drauf stand, aber genau das ist passiert. Ich habe da drauf gedrückt und dann ging's. Also, die haben es also tatsächlich, es war ein Bug und die haben ihn gefixt. Ne? Und zwar innerhalb von ja, weniger als 48 Stunden, ich weiß es jetzt nicht genau. Also nach 2 Tagen funktioniert das halt wieder. Ne? Und das fand ich schon super beeindruckend. Ich habe mich immer so gefragt, wie lange es wohl gedauert hätte, wenn ich versucht hätte, bei Navionics anzurufen, um irgendwie was zu verbessern. Ne?
Ja, ich hatte einmal eine Kritik, da wurde mir gesagt, ich hätte keine Ahnung. Und dann habe ich denen gesagt, na, wie lange sitzt sie da? Seit 6 Jahren. Ach guck, da habe ich schon keine Vorträge mehr über Navionics gehalten. Also das kann auch sein. Ich hab das jetzt gerade gehabt, auch mit denen, weil ich nutze bislang auch nur die App.
Ja.
Und mein Boot, also ich habe so ein alten Jolenkreuz, aber 1954. Ich habe halt alles, was elektrik ist, weggemacht. Also es ist keine Batterie mehr drauf und nichts. Ich habe halt so einen Anker Powerbank und ich habe die gefragt, ich würde jetzt auch gerne, glaube ich, so ein Display und einen Core haben. Das macht mir irgendwie schon Spaß. Und ich kaufe das übrigens auch. Also liebe Hörer, ich kaufe das. Ich kriege das nicht irgendwie gestellt. Und ob ich das an über diesen 12-Volt-Adapter laufen lassen kann, dann meinte er, das Display geht, bei dem Core weiß ich nicht, oder nee, Core geht, Display weiß ich nicht. Ich gebe es weiter an unseren Head of Devices und kriegst morgen eine Antwort. Also es geht übrigens auch, wenn ihr nicht die Mail von Vettle habt, geht's auch. Hat jemand von euch diesen Video-Installations-Chat? Die haben, wenn du das installierst, kannst du auch einen Video-Chat mit denen aufmachen, einen Termin buchen. Hat das jemand mal probiert von euch?
Nee, ich nicht.
Keiner. Jochen, hast du die App alleine installiert bekommen? Ne?
Ja, habe ich so gerade hingekriegt.
Guck mal, wo du jetzt widersprichst. Jochen, hast du denn irgendwelche Anregungen noch? Du hast jetzt ein Jahr lang, du hast mir letztes Jahr was gesagt, so, du bist im Tidenrevier, du bist ja, ich meine...
Ja, also ich habe wirklich eine Anregung. Mhm. Du kriegst ja auch, also ich spreche jetzt speziell Tidenrevier, du kriegst ja auch die Strömung angezeigt, was super ist. Und im Prinzip sind aber alle Daten vorhanden, um zum Beispiel so einen bestmöglichen Zeitpunkt, keine Ahnung, man will von Scheveningen nach Blankenberge, unter Berücksichtigung des Wetters, der Tide und der damit verbundenen Strömungen. Einfach mal einen idealen und vielleicht sogar unter Berücksichtigung des Bootes noch, den idealen Zeitpunkt, um loszufahren. Das kann man sich natürlich auch so zusammenreimen, aber es wäre mit Sicherheit ein Feature, wenn er irgendwo steht, idealer Abfahrtzeitpunkt 8.15 Uhr.
Gebe ich übrigens weiter, wenn ihr jetzt Anregungen habt, weil ich habe mit Vettel auch besprochen, dass ich ihm Anregungen, Fragen, Kritikpunkte, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ich gebe sie denen weiter und die beantworten die, das werde ich dann veröffentlichen. Olli, hast du irgendwas, eine Anregung?
Also ich habe mit ein paar Leuten zu tun. Ich habe einen Kunde von mir, der hat eine Seascape 24 und da war halt, wie bei dir im Grunde genommen, auch nichts drauf und wir haben hin und her überlegt und Budget war jetzt nicht so unbedingt das Thema und im Endeffekt hat er strömungsfreies Revier halt, Mallorca, ne? Hat er auch ein Core und das Display gekauft. Weniger für die Kartennavigation, sondern tatsächlich um das Display, so wie Torben das vorhin beschrieben hatte mit dem E-Reader, um das Display als Anzeigeinstrument für die Daten nutzen zu können. Und wenn ich es dann brauche, dann kann ich es ja auch umschalten und habe die Kartennavigation. Und was da mir ein bisschen gefehlt hat, war so ein ganz klassischer Standard-Masthalter. Also das kann man sich alles bauen, aber das gibt es von den Standardherstellern halt tatsächlich zum Bestellen, ob das Raymarine, wer auch immer ist. Die haben ihre Mastinstrumente in den verschiedenen Größen und dafür eine Masthalterung. Sowas wäre schon cool. Und ich persönlich, aber das ist natürlich weit weg, um das Paket wirklich komplett zu machen. Wie gesagt, strömungsfrei, die Basic-Sachen, würde ich mir eine kabellose NMEA 2000 Windfahne wünschen. Weil damit wäre das System im Grunde genommen komplett. Dann habe ich den Kompass, ich habe GPS, ich habe den Prozessor und ich habe eine Windfahne. Damit wäre es komplett. Und ich brauche nicht mehr Systeme kombinieren.
Torben, das ist natürlich ein kabellose NMEA 2000 Windfahne gibt es noch nicht?
Jein. Also es gibt welche, ja, die gibt es. Die ganz neue von Raymarine hat das, glaube ich. Aber Garmin zum Beispiel hat noch die alte Nexus 083 und baut da einfach einen Übersetzer zwischen. Und soweit ich weiß, ist es bei BNG ähnlich, bin ich aber nicht 100% sicher. Mhm. Und kabellos NMEA 2000 definitiv nicht. Okay. Und dann wäre es natürlich noch schön, wenn das Ganze auf einer vertikalen Stange ist, damit es vernünftige Daten anzeigt. Also das gut.
Das Lustige ist eine Frage, die ich eigentlich den zweiten Olli, der heute nicht dabei
ist,
fragen, weil ich kenne das, ich meine, muss ich dazu sagen, ich werde ihn ja noch nicht reinnehmen, wahrscheinlich später. Olli ist Skipper von der ehemaligen Ilbruck, der ist bei Speedsailing in Rostock und ich bin dieses Boot ja mal gesegelt nachts und da wird es nichts anderes geben, als dass da am Mast die ganzen Daten angezeigt werden, mit denen ich sehr gekämpft habe, weil ich kriegte nachts das Steuerrad in die Hand gesteckt und dann saß einer noch hinter mir, alle haben gepennt und sagte, Digga, wenn du unter 8 Knoten fährst, dann machst du was falsch und ich sah vorne immer 7,2 und ich weiß, dass er das braucht, also deshalb bin ich gespannt, was Olli jetzt sagt. Der fängt gerade an mit der App, also der ist wirklich totaler Neuling, der hat sich gerade eingearbeitet. Aber Torben, du wolltest noch was sagen dazu.
Genau, ich würde das gerne ergänzen, weil das ist auch ein Feature, um was ich gerne hätte, also auch eine Halterung. Und wenn man das mal vergleicht mit den namhaften Herstellern, ich glaube, so ein B&G, ein Nemesis 9 extra Display kostet um die 2000 Euro rum. Also nur ganz Display, genau. Das kann nichts anderes.
2300,
genau. Ne, und genau das ist das, was mir auch vorschwebt, dass man da nochmal den Core in eine Halterung steckt und vielleicht an die Halterung ähnlich wie das Raymarine oder Taktik auch bei ihren kleinen Displays hat, auch und Solarzellen einbaut, dass man vielleicht links, rechts die Fläche ausnutzt, um da auch dann Strom vielleicht zu erzeugen. Ob das dann ausreicht, müsste man gucken. Aber dass man eine Halterung mit Solarfunktion hat, dass man das da einfach mit dran steckt und dass da vielleicht dann auch noch geladen wird, ohne dass man noch ein Kabel hinlegen muss oder so. Ne? Also das ist auch was, was echt super wäre als Zusatzinstrument vorne. Ne? Weil, wie gesagt, die Originalen sind da einfach unheimlich teuer, ne? Und die können nichts. Ne? Ich meine, dieses Display nutze ich auch dann, wenn man im Hafen liegt. Ne? Und ich habe da auch die normalen Apps drauf. Ne? Darf ich die jetzt nennen, die Streaming-Dienste? Also wo man abends dann sich auch nochmal einen schönen Film angucken kann.
Schön mit der Masthalterung, schön Netflix gucken.
Dann nicht vielleicht, aber dass man die dann abstecken kann, auch wegen Diebstahl, wie hinten das auch mit dem induktiven Laden. Und dann kann man ja auch schön immer abends noch irgendwas anderes mit dem Tablet anfangen. Ne? Da vielleicht noch ein Feature, der Klang ist mir nicht gut. Also da ist die Filme sind nicht ganz so gut im Klang, da klingt der iPad besser. Aber, eine Ergänzung, die ich auch noch hatte, ist Support. Ich habe ja gesagt, meins ist ja von 2023 meine Installation. Und letztes Jahr ist mir in Marstal, also schön die Scheren abgefahren, das Display delaminiert. Also diese erste Oberfläche, da konnte man sehen, wie zog Blasen. Ich habe Orca dann auch kontaktiert, auch einfach per Internetseite, also auch nicht direkt an jemanden, sondern einfach als normaler Kunde. Habe unheimlich schnell eine Antwort gekriegt und kam auch gleich, ja, das Problem kennen wir, die Geräte, die werden umgetauscht. Und ob ich mein Gerät jetzt schon gleich irgendwo hingeschickt haben will, also die hätten mir das dann auch nach Falkenburg geschickt oder irgendwo in Schweden. Ich habe gesagt, nee, es geht ja noch, das reicht, ich konnte es bedienen, aber echt schnell reaktiv auch und eben mal umgetauscht das Gerät und wie gesagt, hätten es mir noch irgendwo hingeschickt, wo ich es gerne hinhaben will. Und das kam dann auch sehr schnell und wurde ausgetauscht. Das alte eingeschickt, anderes ganz neues Gerät und ja, wieder alles. Weiter ging's.
Du hast dir, glaube ich, versprochen, du hast Marstal gesagt in den Scheren und glaubst du nicht Marstrand, ne?
Marstrand, Entschuldigung, ja, Marstrand, ja.
Marstrand, Jochen hat auch gerade überlegt, weil ich war mit Jochen in Marstrand. Du hast gerade überlegt, Jochen ist schon so lange von der
Ausbildung. Wollte ich korrigieren, genau.
Ja, genau. Etwas höher. Ich war etwas höher, ja, genau.
Mike, du bist noch so frisch dabei. Erst seit kurzem hast du noch irgendwelche Anregungen, die dir eingefallen sind bei der Installation? Oder?
Nee, ich hänge immerzu noch an diesem Messinstrument. Das habe ich allerdings Vettle schon geschrieben. Das ist, es gibt so bei Navionics so bei diesem Messinstrument eben 2-3 Feature, die besser sind als bei Orca. Also wenn man da zum Beispiel, wenn das begrenzt ist, Anfang ist A, Ende ist B und du drückst auf B, dann wird einem der Kurs von A nach B angezeigt. Wenn du auf A drückst, der Kurs von B nach A, dann switcht das halt so um. Und du kannst das ist auch eine ganz schöne Funktion, wenn dein eigenes Schiff jetzt, was weiß ich, in der Schlei, in Schleimünde liegt und du schiebst den Punkt A da drüber, dann snappt der da so hin, also wird so magnetisch angezogen und du kannst das andere Ende dann, was weiß ich, auf das die Westseite des Sperrgebietes da legen und wenn du dann losfährst, dann kannst du an dem Messinstrument eben, weil diese Nadel auf dem Schiff kleben bleibt, irgendwie sehen, wie deine Entfernung zu der Gefahrenstelle der potenziellen immer kleiner wird. Und das habe ich ständig eingesetzt, also mit dem Ding habe ich immer rumgespielt und das gibt es da eben noch nicht. Haben sie aber gleich darauf reagiert, fand Vettle auch einen super Anstand, sagte er zumindest, und wollte das an die Entwicklungsabteilung weitergeben. Allerdings sind die offensichtlich gerade mehr mit der Optimierung der Wetterseite, was immer das bedeutet, beschäftigt. Aber es ist jedenfalls an die richtige Stelle weitergeleitet worden. Aber das ist auch das Einzige, was mir bis jetzt, wie gesagt, ich habe noch nicht wirklich viel damit gemacht. Meine Erfahrungen sind alle hier Schreibtisch oder Küchentisch. Ne? Ich kann da noch nicht viel zu sagen. Aber eine Frage hatte ich noch an die Leute, die das schon benutzen, wenn ich jetzt so ein Routing mache und mache das nicht für morgen oder übermorgen, sondern für jetzt und dann fahre ich los und unterwegs ändert sich das Wetter und zwar anders, als es zum Zeitpunkt der Erstellung der Route vorhergesagt war. Wird das dann unterwegs sozusagen aktualisiert? Immer vorausgesetzt.
Ja.
Natürlich Internet.
Ja.
Wird aktualisiert.
Okay. Ja. Du brauchst eine Internetverbindung.
Ja, das ist klar.
Und das Rerouting muss eingestellt sein, aber ja. Dann aktualisiert sich das auch mit Wetteraktualisierung. Das Wetter wird ja auch regelmäßig aktualisiert.
Das kommt. Ja, super, alles klar.
Das ist aber bei der 49-Euro-Variante, muss man auch dazu sagen, du zahlst einmal 49 Euro und hast komplette Abdeckung in Karten. Also ist nicht so, dass du dann irgendwie, wenn du im Mittelmeer dann segeln gehst, dann musst du neue Karten kaufen. Nein, die sind mit drin. Aber um diese, das nennt sich, glaube ich, Smart Navigation, dann musst du die Stufe höher kaufen von der App.
Ist die auch, nicht, was man. Ist die nicht mit in einem Display oder Core-Kauf mit dabei? Ich meine.
Ja, genau. Wenn du Display und Core hast, ist es mit dabei. Wenn du nur die App benutzt, musst du das Upgrade nehmen auf, ich glaube, es kostet. Jetzt muss
150
Euro im Jahr. Ja. Hast aber weltweit alle Karten dabei, muss man sagen. Also, es ist natürlich schon irre. Dann ist diese Smart Navigation, das heißt, die datet sich ab und nimmt das neue Wetter. Jochen, war an dich noch eine Frage, weil die anderen haben ja alle.
Als Ergänzung nochmal kurz. Ja. Als Ergänzung, das ist nur ein Jahr dabei. Ne? Also nach einem Jahr muss ich auch, selbst wenn ich das Display gekauft habe, muss ich das Abo auch verlängern.
Ja. Ne? Das stimmt. Ja. Da musst du 149 im Jahr bezahlen und dann kannst du alles nutzen.
Oder genau, nach und nach Core und Display kaufen. Dann habe ich es ja auch.
Ja, das geht auch. So. Genau.
Oder jedes Jahr ein neues Display kommt, dann hast du es auch.
Ja,
richtig, genau. Jochen, du hast als einziger ja nur die App laufen.
Ja.
Es ist aber, jetzt erklär mal, du hast trotzdem den Schiffsverkehr auch mit drin, wenn du Internet hast, ne?
Ja, du hast AIS drin. Das ist auch so ein Ding, was ich auch ohne Core, da ich jetzt in Küstennähe gesegelt bin, hast du eine Mobilfunkverbindung, hast du über, sobald du Navily war das, glaube ich, ne? Du musst es eine App.
Navily sind die Häfen, diese Hafenkarten.
Ach ja,
das
stimmt.
Das waren Marine die
Traffic. Ja, genau. Und das habe ich als großen Vorteil empfunden, weil ich vorher mit dem eben schon mal erwähnten Jacker und dann hast du immer, da muss ja Navionics in dem WLAN sein und ich gehöre zu den Leuten freiberuflich, die auch unterwegs mal eine E-Mail empfangen wollen und auch beantworten wollen und so weiter und mir dieses Hickhack immer WLAN raus, rein, das ist mir auf den Wecker gegangen. Also das habe ich als großen Vorteil empfunden, dass das einfach mit Mobilfunkabdeckung einfach funktioniert.
Sprich, wenn man jetzt ich würde es mir nicht mehr kaufen, weil ich Elon Musk nicht mehr mag, aber wenn man jetzt so eine Starlink hätte, würde man das ständig haben, ne? Also du hast ständig ein AIS offen. Ja.
Und was ich auch nochmal, Mike, ich wollte dir nochmal recht geben mit dem Snap, dieses Snappen auf die Schiffsposition.
Ja.
Das finde ich auch so eine Kleinigkeit, wenn du unterwegs bist. Und sagen wir mal, bei mir klassisch, der Lütte fragt, wann sind wir eigentlich da? Du willst einfach mal eben schnell die Entfernung nehmen und zwar losgelöst davon, ob du gerade gegen den Wind oder wie auch immer fährst. Dann snappt ich erinnere mich jetzt richtig, es snappt halt auch nicht der A-Punkt aufs Boot.
Genau.
Sondern der muss auch eingestellt werden.
Genau, du musst den einfach über das Boot führen bei Orca, aber der bleibt dann da nicht, ne? Also.
Genau das.
So, ja.
Also das ist auch so eine Kleinigkeit, wo ich auch dachte, och, das kann man verbessern.
Ja.
Aber es ist toll, wir haben heute den 5.3., das ist lustig, weil ich schreibe mir das mal auf, weil ich schreibe natürlich eine Abschrift von diesem Podcast an Orca. Ich bin mal gespannt, wann das kommt, weil ich bin mir sicher, dass das irgendwann kommt.
Ich möchte nochmal ist immer spannend hier, was so alles an Themen kommt. zu dem AIS nochmal gesagt, wenn man einen AIS-Empfänger an Bord hat und auch sein Signal absendet, hat Orca da auch eine sehr schöne Funktion, weil ich habe einmal die Daten, die ich natürlich in Echtzeit habe, weil ich nur die Marine-Traffic-Informationen habe, das ist ja nicht ganz in Echtzeit, aber wenn ich da auf die Schiffe drauf gehe, holt mir Orca dann die Informationen von Marine-Traffic über das Schiff, also Foto und ein paar mehr Informationen, also das ist super toll kombiniert.
Ja,
das Orca erkennt, jawohl, ich habe ein Live-System an Bord, das nehme ich, aber ich fütte es noch extra an mit Informationen, die es aus dem Internet noch holt. Ja, das ist unheimlich gut, finde ich.
Aber bei AIS habe ich auch noch eine Frage. Nee, Stefan, wolltest du zuerst?
Nee, mach du einfach.
Warte mal, es ist mir jetzt gerade wieder entfallen. Mach du erstmal gerade, ich überlege nochmal gerade.
Ich wollte ansetzen an dem AIS. Ich habe, das hat gar nichts mit, da war ich gar nicht unterwegs, aber letztes Jahr dieses The Ocean Race Europe war und Holcim hier den Crash hatte und dann bei Knierim lag und repariert wurde. Da ging es immer darum, schaffen die es noch nach Southampton? Und dann habe ich natürlich so im Zuge der Recherche auf für Segelport geguckt, wo sind die eigentlich jetzt? Und dann habe ich bei Marine-Traffic geguckt und irgendwann merkte ich, das klappt bei Orca irgendwie ganz cool, die zu finden. Und dann sah ich, dass die im Verkehrstrennungsgebiet, Jochen, du kennst das, wir sind zusammen durchgefahren nachts, vor der englischen Küste, dass sie gekreuzt haben. Das habe ich wirklich in Orca gesehen und nicht auf Marine-Traffic. Das war ziemlich cool. Also man kann, ich nutze das immer mehr, auch hier, ich wohne ja hier 600 Meter von der Förde weg und habe hier immer tagsüber, ab und zu höre ich mal den Revierfunk hier ab, um zu sehen, was hier so geht. Und ich gucke dann auch mal in die App und wer dann rein und raus geht oder so. Jetzt habe ich mir gerade den angeguckt, was die Gorch Fock macht. Die macht irgendwie lustige Sachen. Die wollten nicht ablegen, aber die sind jetzt wieder drin. Die haben Kreise gezogen. Also das klappt wirklich. Und das hat mir, das habe ich in dem Gespräch mit denen gehabt, dass Orca sehr auf Kooperationen setzt. Also die sagen, wir arbeiten einfach mit den guten Playern zusammen, um die Daten zu kriegen. Macht gar keinen Sinn, so das selber so reinzuziehen, sondern zum Beispiel mit den Wetterdaten arbeiten sie mit allen, so den weiß nicht, in Deutschland mit dem DWD, in Dänemark mit dem DMI. Also die holen sich dann schon die Daten, die dann relevant sind. Und bei AIS haben sie auch eine Kooperation mit Marine Traffic. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich habe eh einen Account, aber du musst, glaube ich, dann einen Account haben, oben, wenn du auf das Schiff guckst, dass du dann die Marine Traffic Daten siehst, aber du siehst sie auch ohne Account natürlich auf dem Display. Also du musst an Marine Traffic nicht zahlen. Nur wenn du sehen willst, wo war das Schiff eigentlich letzte Woche oder so, dann geht's. Ich weiß gar nicht, ist das bei euch auch so? Könnt ihr einfach, wenn ihr jetzt auf der, also ich spreche jetzt mit Torben, Olli und Mike, wenn ihr so ein Core und Display habt und das große Setup, ihr könnt einfach auf so ein Schiff draufklicken, kriegt dann ein Foto angezeigt und wisst, wo die hinfahren und sowas.
Naja, also wenn du, wenn die AIS-Daten darauf kommen, dann weißt du, wo sie hinfahren. Nee, du weißt nicht, wo sie hinfahren. Du weißt, wie schnell sie fahren. Du weißt theoretisch den Closest Point of Approach und Time to Closest Point of Approach und deren Heading und Bearing und diese Sachen. Aber damit du das Bild bekommst, dafür musst du eine Internetverbindung haben.
Ah ja, okay. Ja. Aber du kommst dann, Torben sagt genau, du kommst dann bei Marine Traffic auf die Seite und guckst dir das Schiffchen an.
Du kannst da drauf kommen, wenn du noch, das wird dir eingeblendet, weitere Infos, ich weiß nicht genau, wie es heißt, auf Marine Traffic ansehen, dann kannst du da drauf gehen und dir alles ansehen, was die so haben. Aber das Bild wird dir schon auf dem Display 2 angezeigt.
Ah ja, okay.
Ja, und okay. Das gilt übrigens auch fürs Handy. Also dafür brauchst du keine Core. Ja. Das funktioniert genauso auf dem iPhone, iPad ohne.
Genau, das. Aber eben nur, wenn du Internet hast. Ne?
Genau.
Also das wird ein Bild. Aber das bringt mich zu dieser Frage, die ich eben vergessen hatte. Vielleicht ganz kurz, ob das noch jemand weiß. Ich kann an meinem Funkgerät, also da, wo, oder an meinem AIS-Empfänger, sage ich jetzt mal, was ja mein Funkgerät ist, da kann ich einen Alarm einstellen. Also ich kann sagen, wenn ich, keine Ahnung, dichter als eine Meile an das Schiff so und so ranfahre, dann soll das Ding lospiepen. Und verschiedene andere Sachen. Diese Alarme kann ich aber, soweit ich das im Moment durchdrungen habe, nicht irgendwie auf dem Display einstellen. Ist das richtig?
Ich meine, das geht.
Okay, das wäre ja toll, aber das habe ich zumindest noch nicht herausgefunden. Also wenn ich einen Alarm nach meinem jetzigen Kenntnisstand eben haben will, dann muss ich zu meinem Funkgerät und muss eben sagen, dann soll der Alarm kommen.
Inlines oder irgendwie sowas.
Man genau, ich meine das auch. Ich habe es nicht benutzt, meine aber auch darüber gestolpert zu sein, dass das geht.
Okay.
Also was Orca super toll anzeigt, ist wirklich auch den Abstand. Ne? Also wenn ich das Display 2 oder auch das iPad oder das iPhone habe und sehe, ich habe Traffic bei mir in der Nähe und vor mir, kann ich ja drauf gehen und ich sehe, in welchem Abstand ich das Schiff passieren werde. Ob ich das Achtern passiere oder aufs Crash, da kriege ich nämlich die Linie dann und dann wird es auch in Rot angezeigt. Das könnte jetzt ein bisschen eng werden. Und dann kann ich meinen Kurs hier anpassen und dann ändert sich sofort auch der Abstand. Ob der anfängt zu piepen, Ich bin nicht so der Piepfreund. Ja. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber okay. Wenn ich ein Signal sehe oder ein Schiff sehe und sage, moah, ob das passt, ja. Kann ich aber Orca draufdrücken. Ich kriege genau den Abstand angezeigt, ziemlich easy, ob ich Abstand passiere vorne. Ja. Und das ist echt gut. Das ist wirklich ganz klar gemacht.
Ansonsten kannst du auch machen wie Jochen, das weiß ich. Ich bin ja mit dem viele, viele tausend Seemeilen gesegelt. Das ist dieser Rums-Alarm. Einfach warten, bis es rumst und dann weißt du, dass es zu spät war. es kommen ja dieses Jahr noch ein paar Updates, wie ich weiß. Ich weiß nicht, was genau kommt, aber es kommen noch ein paar. Ich würde mal zum... Achso, du hast, Torben, wollt noch, wenn du ich sagst, willst du noch was sagen, ne?
Es sprudelt so, ne? Also ist klar, es ist ja nur eine Vorstellungsrunde heute, aber ich glaube, wir können ja schon 3 Sessions langsam füllen,
weitergeht. Ne? Alles gut.
Echt gut. Nee, was bei mir bei Orca und da bin ich mit dem Vettel auch im Austausch, wirklich noch fehlt oder was sie auch gerne ausbauen wollen und da auch gerne Kundenfeedback haben wollen, sind die Features für Regatten. Also alles, was so vorm Start angeht oder auch den Kurs. Wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt ja Live-Anpassungen, wenn ich einen Track habe. Das nutze ich natürlich auf Regatten auch. Aber gerade so vorm Start die ganze Geschichte oder wenn man auch... Genau, ne, sowas.
Und
oder
auch jetzt ein schönes Analyse-Tool.
Genau.
Mit rein. Es ist ja im Grunde genommen da, aber es ist halt sehr rudimentär. Und im Grunde genommen mit dem Core sind ja alle Daten aufgezeichnet.
Ja. Richtig, das Blogbuch oder so, wenn man das jetzt sieht, ist sehr rudimentär. Ne? Es ist, ich kann die Schiffsinformationen eingeben, das ist echt schon mal gut, ne? Dass ich die auch anpassen kann. Das kann ich alles tun, aber so diese Auswertungsgeschichten und diese ganzen Regatta-Features, die könnten noch ausgebaut werden. Ne? Ja. Und was ich dann wieder als Fahrtensegler sehr schön finde, ich weiß nicht, wer Harbor Guide nutzt, dass man da vielleicht auch eine Kooperation mit Harbor Guide, ist glaube ich auch ein dänisches Unternehmen, weiß ich jetzt gar nicht, Norwegen,
kommt auch glaube ich aus der Ecke. Die machen diese Ringbuch-Dinger, ne?
An
die,
genau, ne? Die haben auch eine App, wo du mal die Häfen dir angucken kannst und so, also ähnlich, dass man das wie mal bei Marine-Traffic auch hat, dass man sagt, okay, ich hole mir diese Informationen mal eben rein, wenn ich einen Hafen ansteuere, ne? Das mache ich immer ganz, ganz gerne, dass ich die App mal eben aufmache, mir eine Übersicht gebe, die haben ja so dann Drohnenbilder auch von dem Hafen, dass ich mal gucke, wie sieht der eigentlich aus. Das wäre auch noch irgendwie ein Feature, was in dem Orca auch noch ganz schön wäre, wenn das gleich integriert wäre.
Wie ist denn so eure Erfahrung mit den Karten, also so mit der Kartenqualität? Gibt es da, wie würdet ihr das im Verbinden, also auch so von der reinen, also ich bin so ein visueller Mensch, ich fand es, als ich diese App das erste Mal getestet habe, ich dachte, wow, das sieht mal ganz anders aus und sieht auch cool aus. Aber so von der Datentiefe, Qualität, habt ihr da was? Wie sind eure Erfahrungen? Torben, fang du mal an.
Ich habe, also ja, es ist erstmal anders, du hast es gesagt. Viele sprechen auch immer darüber, dass die Genauigkeit nicht da ist. Ist mir noch nicht aufgefallen. Also ich bin auch ja, wie schon am Anfang gesagt, in Scheren unterwegs. Und da sind genau die Tonnen eingezeichnet, die ich brauche, die Tiefen passen. Da ist mir noch nichts Negatives aufgefallen, dass da irgendwelche Angaben nicht passen. Ne?
Also du sprichst jetzt tatsächlich, weil Stefan das am Anfang erwähnt hatte, dass man möglicherweise jetzt noch nicht durch die Scheren damit fahren sollte. Also du sprichst von den schwedischen, west- und ostschwedischen Scheren und kannst das sozusagen nicht bestätigen. Also du fühlst dich da sicher mit?
Ich fühle mich da sicher mit, ja, genau, richtig. Ja.
Okay. Okay, lustig, so, weil ich habe ich auch gehört, dass es in Schweden noch irgendwie noch nicht ganz hochauflösend ist, was verschiedene Gründe hat, unter anderem glaube ich so Sicherheitsbedenken gerade in dieser Situation, so ist meine Information gewesen. Die arbeiten aber dran, aber lustig, dass du da unterwegs bist. Jochen, du warst letztes Jahr, du warst ja auch im schwierigen Revier unterwegs, also für den...
Ja, da hat man mehr mit Wassertiefen zu tun und die haben gestimmt. Also insofern, mir ist da nichts aufgefallen. Ich bin nicht aufgelaufen, irgendwo gegengefahren. Das hat alles gepasst.
Das ist bemerkenswert, dass du nirgendwo gegengefahren bist. Torben, ich habe dich unterbrochen, du wolltest doch was sagen.
Alles gut. Vielleicht bin ich da auch eher, also ja, ich bin technisch affin. Ich mag das alles, ich finde das toll. Aber ich finde gerade auf dem Schiff ist ja immer noch der Skipper, der die Verantwortung hat dahinter und zu viel Elektronik und zu hoch auflösende Dinge, finde ich dann auch wieder sehr schwierig. Also wenn man auch Navionics sieht, wenn ich dann auch nochmal die Sonardaten der anderen Schiffe einblenden kann und so. Klar ist das alles irgendwann hochauflösender, aber ich finde es dann fast verwirrender irgendwann als wirklich hilfreich.
Ja, viel, ne? Ja, genau. Ja?
Dem würde ich mich auch voll und ganz anschließen.
Ja. Ja.
Also gerade wenn du zum Beispiel auch auf einem Handy, die haben das ganz geschickt gemacht mit den verschiedenen Zoom-Stufen. Mein Eindruck ist immer, du siehst immer das, was du sehen möchtest. Und bei Navionics war das, die hatten ja auch, wenn ich mich recht erinnere, es gab immer so eine einfache Darstellung und die
Easy View hieß das, genau.
Ja, genau. Ich empfinde das auch eher so. Wenn man da zu viel drauf hat, ist das nicht unbedingt hilfreich.
Ja, diese Sonar-Charts habe ich bei Navionics auch nie benutzt. Das war mir echt zu viel. Also das irgendwann findest du nicht mehr durch. Dann brauchst du so einen 40 Zoll Bildschirm, um das zu erkennen. Olli, wie ist bei dir im Mittelmeer so mit der Kartentiefe, mit den Details?
Ja, also vielleicht dann nochmal der Hinweis, diese Tiefe in den Karten, Sonarcharts und so weiter. Ich glaube, das ist das, was auf den Plottern heute angesagt ist. Ja, ob man das wirklich braucht. Also ich finde es gut, dass es auf den Orca-Maps halt einfach ruhiger, einfach übersichtlicher ist. Ich habe ja angefangen mit Navionics, bin dann bei Garmin Active Captain gelandet. Insofern hatte ich da eh schon einen Switch, jetzt mit der Orca-App. Der Wechsel zu Orca war deutlich einfacher als von Navionics zu Active Captain von Garmin. Das, was ich jetzt gesehen habe hier rund um Mallorca zumindest so Olbia, Porto Rotonda, ein bisschen Küste, Mallorca, nicht Mallorca, die Küste von Barcelona, Valencia, das haut alles hin. Jetzt gucke ich aber auch nicht irgendwie über Wassertiefen von mehr als 10 Metern hinaus, weil was soll das? Wenn da 10 Meter ist, dann ist da 10 Meter und ob da jetzt 10 oder 12 oder 15 oder 20 sind, das interessiert mich eigentlich nicht und ich brauche auch nicht diese verschiedenen Tiefenlinien. Ich bin froh, wenn das nicht ist, weil das halt nur verwirrt.
Und man muss ja sagen, ich kenne das, ich habe ja jahrelang auch Vorträge über Navionics gehalten, sogar Schulung für den DHH, dass Leute immer, das ist natürlich immer, das kennt ihr auch, egal was ihr nutzt, egal welche Karte von welchem Anbieter, immer kommt, ja, da die Tonne, die wurde nicht eingezeichnet. Ja klar, es ändert sich natürlich auch ständig immer was. Ich kriege das hier mit in Wikil-Traffic oder wie oft sich irgendwelche Tonnen losreißen oder so. Klar, am nächsten Tag ist das natürlich noch nicht online. Ich fand grundsätzlich, als ich das letztes Jahr ausprobiert habe, bemerkenswert, allein die Tatsache, so, also ich kenne das immer, diese, das wird am Anfang Kinderkrankheiten genannt, aber es gibt immer, egal, du steigst in ein Auto und denkst so, ach komm, das könnte man doch machen. Also irgendwas fehlt einem immer, egal was man nutzt. Ich fand letztes Jahr, war ich überwältigt von dieser Basis-App, sag ich mal, 49 Euro, Orca Plus heißt es, glaube ich. Da habe ich mal so einen Test gemacht, morgen früh fahre ich um 11 Uhr in Schleswig los bis nach Schleimünde. Und dann legt ihr mir für meinen Eulen-Jollen-Kreuzer eine perfekte Route an zum Wind. Miss 100 Hänge, weil der Wind gegen ankommt, ist auf einmal ein Motorsymbol. Was heißt das denn? Ja, hier solltest du besser Motoren. Das finde ich schon ziemlich cool. Das ist wahrscheinlich eure Erfahrung auch, dass man sagt, so, also für so einen jungen Player, was die bieten und was die allein, wie dich, Jochen ist der Mann, der auch für 49 Euro navigiert.
Ja.
Was die einem da bieten, ist fantastisch, oder?
Ja. Also uneingeschränktes Ja.
Definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mehrfach so ein bisschen diese Routennavigation, Wetternavigation auch vergleichen können mit Predictwind, die ja mit B&G auf den Plottern zusammenarbeiten. Und da war letztendlich eine Route von, je nachdem, von Palma nach Monaco, Palma, Genua, was auch immer, Die Routen waren auch ziemlich identisch, was ja zeigt, dass im Grunde genommen dieselbe Wettersituation genutzt wird. Das haut hin. Und dieses Wetterrouting gibt es ja auch von verschiedenen Anbietern. Und da muss ich sagen, da habe ich auch ein bisschen gesucht, weil ich im vergangenen Jahr die ORC-Europameisterschaft hier in Palma mitgesegelt bin und da haben wir eine Langstrecke dabei gehabt und dafür habe ich eine Software gesucht, die mir halt dieses Wetterrouting vernünftig machen kann. Ich habe ein, zwei Sachen probiert. Ich habe mit Svere und Lina ein bisschen gesprochen, die ja diese, diese 30 Fuß Jeannot 30 One Design Segeln, die haben so ein französisches Ding gehabt. Das hat überhaupt nicht, das war nicht stabil, kann aber auch an meinem Tablet damals gelegen haben. Das war ein Android-Tablet. Und da muss ich sagen, ist es vom Orca, das ist wirklich simpel. Also es ist total verständlich. Ich gebe die Route ein von A nach B und ich kann über die Eingabe, kann ich mir quasi raussuchen, ob ich jetzt heute um 10, morgen um 10, heute Abend um 18 Uhr, ich kann einfach die Uhrzeit verändern und krieg 2 Sekunden später angezeigt, wie viel sich die Strecke verlängert oder verkürzt hat. Und das reicht ja erstmal. Also es wäre toll, wenn die optimale Route angezeigt wird, die schnellste, die kürzeste, was weiß ich. Das wäre super. Aber mit der aktuellen Wetterrouting-Funktion kommt man schon mal super gut klar. Und es funktioniert. Es funktioniert. Das ist ein Riesenvorteil.
Ja, und man muss sagen, also in der Basis für 49 Euro funktioniert schon. Das ist, also da kann ich könnte von, nicht, dass ich es mit meinem Jolen kurzer mache, aber von Schleswig nach, keine Ahnung, Finnland fahren oder und dann nach an Nordkap und es würde funktionieren für diesen Preis und überall. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Also es steht, wie gesagt, es steht Dauerwerbesendung über diesen Podcast. Aber wir tauschen die Erfahrung aus. Ich war wirklich letztes Jahr überwältigt, bin es immer noch und deshalb date ich jetzt auch ab.
Der andere Preis ist ja auch krass, ne? Ich bin da gerade so drin. Wenn man überlegt, das ganze System liegt ja jetzt ungefähr bei 1.500 Euro, ne?
Ja,
dafür kriege ich ja einen Precision Kompass, ich kriege eine WLAN-Verbindung zu allen Geräten, wo ich mal eben mit dem iPhone, mit Android-Geräten alle Informationen kriegen kann auf alle Geräte. Ich kriege einen Rechner, der mir auch im Prinzip die Winddaten ausrechnet und so weiter. Ne? Das würde ja der Plotter übernehmen oder extra so ein H5000-Computer oder sowas. Das ist ja drin. Ich kann, wie gesagt, mit dem Core ja ein Tablet anschließen. Das ist auch schon ein unheimlicher Kurs für die Funktionen, die ich da kriegen würde. Wenn man überlegt, was man dann bei B&G Dreymarine dafür ausgeben würde oder so, deutlich höher. Ne?
Ja, wenn ich bedenke am Anfang, ich habe damals so mit iPad navigiert und ein iPad kostet auch irgendwie ein paar hundert Euro. Dann holst du dir von ScanStrat so eine Hülle, die kostet auch nochmal 400 Euro. Dann bist du schon nur für das Display bei dem Preis von dem ganzen System. Das fand ich auch da. Hast du aber noch nichts drauf laufen. Also das finde ich auch echt krass. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt bei einer Stunde 15. Ist vielleicht ganz gut, dass Olli Schmidt drüber nicht da ist, weil dann wären wir jetzt bei 3 Stunden 15. Ihr werdet den hole ich mir später nochmal dazu für eine Folge oder wir machen das später mit ihm. Wir haben mal so einen kleinen Auftakt gemacht. Ich werde euch immer mal wieder abfragen, wie es so ist. Es kommt wahrscheinlich, gut, bis auf Olli sind die Boote eh noch nicht im Wasser, doch Mike segelt auch immer. Ja. Aber ich würde sagen, wir sprechen uns in geraumer Zeit wieder, so und reden mal über die Updates. Und euch würde ich bitten, wenn euch was auffällt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt und sagt, ey, wie geht das? Schreibt es mir, sprecht mir eine WhatsApp-Nachricht, ich gebe es weiter und dann veröffentlichen wir das. Und dann haben wir so eine richtige schöne Austauschrunde. Irgendjemand ist jetzt weg, Torben ist jetzt rausgeflogen aus dem Podcast. Den sehe ich gerade nicht mehr. Vielleicht kommt er gleich wieder rein. Ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Und wir bleiben in Kontakt. Und wenn ihr noch berühmte letzte Worte sagen wollt, könnt ihr es jetzt machen. Jochen, hast du noch was?
Nö.
Da habe ich mir gedacht, Olli, hast du noch was?
Ich habe auf meiner Webseite die verschiedenen Funktionen mal beschrieben. Wer da nachlesen will, kann das gerne machen. Segelberater.com.
Verlinke ich. Mike, du noch?
Nee, aber ich kann ja gerne auch für diese Sache hier Werbung machen. Und du müsstest mir einfach mal sagen, was verlinke ich vielleicht irgendwo unter mein Video oder was weiß ich, wenn das jemand nachhören möchte.
Kannst du auch Segelreporter verlinken, schicke ich dir. Ich verlinke in den Shownotes auf deinen YouTube-Kanal und den Artikel. Und ansonsten danke ich euch, sag schönen Abend und bis bald. Ciao, ciao.
Alles klar. Tschüss zusammen.
Ciao.
Tschüss. So, der Morgen nach dem Podcast. Olli hat es geschafft. Olli sitzt vorm Rechner. Olli Schmidt-Rüband. Und du kannst mich wahrscheinlich hören.
Tatsächlich. Laut und klar.
Hallo Olli, die aufmerksamen Segelroboter-Hörer werden sagen, den Namen kenne ich doch, die Stimme auch. Genau, du warst damals beim Live-Podcast dabei in Kiel. Und ja, das war echt cool. Das war echt super. Und du hast ja auch dein Boot mit oder vielmehr mit zwei Booten seid ihr angereist. Jetzt kannst du gleich mal sagen, was machst du eigentlich?
Segeln? Oder nein, genau. Ich bin Mitglied vom Team Speed Sailing. Wir betreiben Ozeanjachten, nämlich SEB und Ilbruck, die das Volvo Ocean Race 2001, 2002 gefahren sind. Gerade und durch die deutsche Brille gesehen wird einem Ilbruck ein Begriff sein, die war die vierte deutsche Teilnehmerin an diesem Rennen und hat es damals gewonnen. Bei der Gelegenheit auch noch einen 24-Stunden-Rekord aufgestellt. Also ist eine legendäre Rennjacht. Und wir betreiben diese beiden Boote, sitzen in Rostock und machen damit Events. Und es bot sich an, als wir uns in Kiel trafen, weil da ja gerade The Ocean Race Europe Start war, dass wir uns da treffen. Und ich hatte es wunderschön, dass wir, also diese Location war ja traumhaft. Und dieser Vereinshafen war ja, also so, ich fand das einfach wunderschön. Dieses Ambiente war ein Traum. Dass wir da mit den Booten auch noch so gerade so reingepasst haben, war halt ganz geil. Es war ja ganz offensichtlich, dass die da jetzt nicht reingehören. Aber wir haben sie ja reinbekommen. Es war auch tiefgangmäßig kein Problem und sah irgendwie wunderschön aus.
Das heißt, du skipperst dann immer entweder die SEB oder die Ilbruck? Und
wie genau, ja.
Ja, das heißt, du machst aber auch so andere Projekte, Ocean Race. Ich weiß, dass du diese Dela, wie heißt sie, 30 OD, ne?
Genau. Die, an der Dela 30 habe ich mitgewirkt. Und wir haben ja auch noch einige Boote davon vor der Tür. Also eine gehört uns auch noch selbst. Und was machen wir anders? Also genau, die Dela 30 ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges, der wichtiger Meilenstein für uns gewesen. Und bei der Entwicklung des Bootes zielten wir ein bisschen auf das Silver Rudder. Das war ganz spaßig bei der einen, bei der ersten Begegnung mit der Presse damals. Meinte dann der damalige Brandmanager bei Hanse, ja, wie muss denn das Boot aussehen, wenn es ein Silver Rudder gewinnen soll? Und Matthias Brücke, der Konstrukteur, sagt, ja, nenn du mir das Jahr, in welchem du das Silver Rudder gern gewonnen hättest, und ich sage, wie das Boot aussehen soll. darum ging, dass das irgendwie bei unterschiedlichem Wetter funktionieren muss. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Boot geworden und wir haben damit sehr viele Rennen gewonnen, unter anderem eben auch das Silver Rudder. Ich halte damit in Kielbutz Mall sogar den Rekord nach wie vor Silver Rudder. Und seitdem, also seit 2021, hat jedes Mal eine Dela 30 auch das Silver Rudder gewonnen. In Kielbutz Mall, wohlgemerkt. Also in dieser Klasse.
Das heißt auch gleichzeitig, dass du natürlich navigieren musst, ne?
Ja, also wenn ich auf See bin, muss ich navigieren, genau. Ist es so, dass navigatorisch sehr faul geworden bin, deswegen, weil ich eben doch sehr viel vor der Haustür unterwegs bin und die Ostsee jetzt zugegebenermaßen navigatorisch ein nicht besonders anspruchsvolles Revier ist. Also zumindest in unserer unserer Saison haben wir hier wenig Stürme, wenig Nebel, wir haben keine Gezeiten. Das macht irgendwie alles vergleichsweise einfach. Die Navigation selber, das ist aber ein Thema, an dem ich seit Jugendalter leidenschaftlich interessiert bin. Und jetzt muss man kurz dazu sagen, ich bin 47 Jahre alt und habe mit ungefähr 14 so navigieren gelernt. Also habe da erstmalig so mit Karte, Dreieck und Zirkel hantiert. Zu der Zeit gab es zwar schon Satellitenortung, das war aber das war eine teure Angelegenheit. Das heißt also, Navigation zu der Zeit hat mit Karte auf einem Kartentisch mit Dreiecken und Zirkel stattgefunden. Und das hat mich immer fasziniert. Also ich habe dann mit 17 Jahren astronavigatorisch navigieren gelernt. Also wenn wir die ganze Elektronik abschalteten, käme ich klar. Also ich hole meinen Sextanten auch dann und wann noch aus Spaß raus, um die eine oder andere Standlinie zu schießen. Und diese elektronische Navigation, die es uns jetzt das Leben ja so ungeheuer einfach macht, ist eben erst im Laufe der Zeit so dazugekommen. Also deswegen, wenn du jetzt sagst, navigieren, ne, dann denke ich, das ist eben biografisch bedingt, erstmal an die Art Navigation, wie ich sie gelernt habe. Und das, was ich aber tatsächlich im Alltag eben meistens mache, ist einfach mal kurz aufs Telefon zu gucken, wie weit sind wir eigentlich gerade von der Mullen, von den Mullen entfernt, reicht es, um jetzt noch einen Spinnaker zu setzen oder fahren wir jetzt einfach zum Close Reach zurück oder so?
Ich bin ja mal auf der Ilburg eine Überführung mitgefahren, mit dir damals von Rostock nach Olpenitz über Nacht, genau. Was sehr, sehr beeindruckend war. Da saß immer unten jemand vor so einem sehr alten Bildschirm und hat dann irgendwie gesagt, wie man fahren soll. Was benutzt ihr denn auf diesem Schiff an für Navigation?
Wir hatten da oder haben da auch immer noch eine uralte Version von Maxi laufen, benutzen aber oder benutzen bis jetzt dann in der Zwischenzeit meistens Tablets, auf denen Navionics lief.
Aha, ja, Standard.
Und, genau. Das reicht uns so. Jetzt muss man dazu sagen, also man wird jetzt natürlich, wenn man an Rennjachten denkt, automatisch beim Navigieren auch an Wetterrouting denken. Und dieses Thema behandle ich sehr stiefmütterlich, weil die Ostsee zu klein ist, als dass es besonders viel brächte. Ne, wenn wir in der Baltik 500 segeln, dann gucken wir dann und wann mal auf ein Wetterrouting, nur um zu schauen, wo würde denn, wenn man vielleicht im Kattegat unterwegs ist oder so etwas, wo ein bisschen Platz ist links und rechts, ne? Was würde das System vorschlagen, wo man jetzt welchen Schlag macht? Aber allermeistens machen wir das Routing zu Fuß und wirklich nach Gefühl. Das klingt wirklich sehr dilettantisch, aber damit war ich in den letzten Jahren zumindest in der Ostsee sehr erfolgreich.
Ja gut, ich meine, du bist ja auch Profi, muss man sagen. Also du kannst es ja auch. Ich sag mal so, der normale Segler in Anführungsstrichen wird das auch ein bisschen können, aber du hast natürlich immer viel damit zu tun. Aber sag mal, du hast jetzt Orca seit erst ein paar Wochen, ne? Du bist ganz frisch dabei.
Tatsächlich, also ich bin durch dich darauf kommen, mich damit näher auseinanderzusetzen. Also hier und da lasse ich vielleicht meine Werbung. Aber da ich dieses Thema so stiefmütterlich behandle, hat mich jetzt irgendwie nicht weiter tangiert. Aber es war gleichzeitig auch so, dass wir jetzt im Unternehmen dachten, so, wir müssen uns irgendwie langsam, aber sicher mal was einfallen lassen, weil den Tablets und Navionics und irgendwie ist das ein bisschen wenig. So. Und da erschien mir das jetzt erstmal die vorteilhafteste Alternative zu sein.
Wie ist denn dein Eindruck? Du warst da wahrscheinlich noch nicht auf See jetzt, eure See war ja richtig zugefroren da oben. Aber wahrscheinlich hast du schon mal ein bisschen ausprobiert. Wie ist denn dann so dein erster Eindruck? Ist ja auch mal ganz interessant für Leute, die.
Ja, ich glaube, da sollte ich nicht als sagen, weil ich habe da mit ein bisschen hin und her gescrollt bislang auf dem Telefon. Ich finde es erstmal optisch schön. So, es erscheint mir, was für mich als Elektronik, also nicht gerade Elektronik-Fetischist, wichtig ist, intuitiv zu sein. Also zumindest kam ich immer auf das relativ einfach, was ich jetzt gerade wollte. Also es nimmt einen schon irgendwie so mit an die Hand. Es ist ein bisschen viel bislang. Also ein Beispiel wäre, ich
Das ist ganz cool. Ein befreundeter Segler aus Frankreich sagte mal, das war es wirklich lange her und da ging es darum, was ist denn jetzt irgendwie das beste Routing-Programm? Das war damals, ich glaube, also das Maxi lief gerade aus und es kam Expedition und was war es noch, was aufkam und er sagte, Maxi ist Blödsinn, wenn du in Hamburg liegst und du willst nach Brest segeln, dann nimmt Maxi die Autobahn. und er sagt, du brauchst ein System, was für Doofe ist, damit das Figaro-Segler nutzen können. Und dann meinte ich, hey, wieso Figaro-Segler und doof? Und sagt er, ja, weil Figaro-Segler nach der zweiten Nacht ohne Schlaf doof wie ein Meter Feldweg sind. Also wie jeder andere Mensch eben auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Navigation dann komplett intuitiv ist. Und das ist für mich im wachen Zustand klingt das für mich etwas bevormundend, dass wenn ich jetzt über das System einfach mal so drüber gucke und einfach mal schaue, hier, ich will da und dahin, wie sieht's aus, dass das sofort, ja, du fährst jetzt hier und da lang und was hättest du gerne unterm Kiel? Ach so, ja, dann fährst du lieber da lang. So, und das ist etwas, was ich, womit ich noch ein Problem habe, mir das aus der Hand nehmen zu lassen. Das ist ja in der Berufsschifffahrt mit ECT das Gleiche. Also dort gibt es einen Safety Deck oder einen Safety Counter. Also gibt es sozusagen einen, bei welchen Tiefen hättest du gerne welchen Farbwechsel und diese Sicherheitstiefe, die du gerne als an der Kill Clearance immer behalten möchtest. Und das wird einem hier sehr, also so sofort abgenommen. Also das System holt einen recht einfach ab und für mich ist das aber noch etwas befremdlich, diese Art der Bevormundung. Ja, komm mal mit, ich weiß schon, wie es geht. Ich denke dann, Moment, warum fahren wir denn nicht darum um die Insel? Was könntest du noch vorstellen? Weil nein, wir müssen schon Bescheid. Da ist die Strömung so schlecht. So. Es ist so erscheint mir momentan dieses System und das ist eigentlich ziemlich geil. Aber wie gesagt, für mich, der ich in Navigation mit Messer und Gabel gelernt habe, ist diese Art der Bevormundung noch etwas, woran ich mich gewöhnen muss.
Es erinnert mich ein bisschen an meine frühere Zeit als Filmer, als man dann so anfing, auf PCs irgendwie zu schneiden und nicht mehr irgendwelche Filmrollen zusammen zu cutten. Waren so diese alten Produktionen, die genau das gemacht haben. Da war ich mal bei einer, der hatte da Module stehen, die kosten wahrscheinlich 50.000 Euro oder Mark damals, um eine weiche Blende zu machen. Da hat er so einen Hebel rumgelegt und ich habe einfach mit dem Mausklick das gemacht. Das war für die damals auch Teufelszeug. Also das ist, glaube ich, auch so. Klar, wenn du natürlich da jahrelang mit arbeitest. Für mich muss ich sagen, als ich es ausprobiert habe, das habe ich gestern Abend auch erzählt, habe ich zum ersten Mal gesagt, du, ich probiere es mal und habe mal so, mein Boot ist in Schleswig nach Olpenitz, also hier Schleimünde, morgen früh um 11 und dann zeigte mir auf einmal eine Linie, das kannte ich bislang nicht so, wo ich wenden soll, das passt auch alles mit den Tiefen, dann da ich da den Wind genau auf die Nase hatte, hatte ich in einer Missunder Enge auf dem kleinen Schnuppi da, weiß ich nicht, eine Meile oder anderthalb Meilen, war dann so ein Motorsymbol. Da hat er mir dann geraten, den Motor zur Hilfe zu nehmen. Da habe ich mir das angeguckt und denke so, das ist aber ehrlich genial, muss man sagen. Also das ist wirklich
geil. Der musste sozusagen, dass in der Missunder Enge sowieso kein Wind ist. Der weiß genau. Wahrscheinlich auch, wie die Strömgas in der Schlei ist und die ist ja in der Missrunde Enge dann entsprechend stärker.
Ja. Aber das ist,
ich finde es super, dass. Fehlende Band.
Aber das ist super, dass du dabei bist, weil wir hatten, wie gesagt, einfach den Plan, dass wir sagen, wir müssen das mit diese, die, das ist ja kein Test praktisch. Also bei dir ist es schon eher ein Test, aber es ist eher ein Erfahrungsaustausch zwischen von Orca-Nutzern, ganz ehrlichen Erfahrungsaustausch auch zu machen. Und so. Da haben wir gesagt, das macht natürlich Sinn, wenn wir Leute haben, die in verschiedenen Settings, verschiedenen Erfahrungsstufen damit navigieren. Bei dir ist es natürlich ein ganz spezieller Fall, weil du jetzt da neu mit Orca arbeitest und natürlich einen ganz anderen Anspruch hast. Also du hast ja einen viel höheren Anspruch, würde ich mal so behaupten, als so der normale Ostseesegler. Also als ich sowieso, aber...
Das glaube ich nicht. Habe ich den? Also und das, ich würde das in Frage stellen, weil mein Anspruch an elektronische Navigation war bislang wirklich, wirklich gering. Dann, wenn... Ja, beim Beta-Routing ist dann... ich habe einen hohen Anspruch an denjenigen, der es bedient, aber nicht an das System.
Nee, du hast einen hohen Anspruch an Navigation generell. Also du, oder was ist ein Anspruch? Du kommst du hast eine andere Vorgeschichte, dadurch, dass du Astronavigation kannst, wo ich mal behaupte, dass die meisten das nicht können, Sextanten umgehen. Ich weiß auch jetzt nicht, ob du es jetzt auf der Ostsee auch unbedingt brauchst. Aber
wie gesagt, brauchen Sie das gar keiner. Das ist wirklich in der Zwischenzeit reines Hobby. Das braucht auch keine Nautiker mehr.
Ja, aber ist ja toll, wenn man es kann, dann versteht man natürlich auch mehr. Und so von Wetterrouting hast du natürlich auch Ahnung. Deshalb ist es schön zu sehen. Ich meine, du kannst es nicht viel sagen, aber es wird ja, wir begleiten das ja so über die Saison. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn du das erste Mal ein paar Mal unterwegs warst und dann so Erfahrungswerte, wo du sagst, das ist super, das ist schlecht, dem traue ich noch nicht, dem traue ich jetzt voll. Und ich weiß nicht, ihr habt ja gerade von der Ilbruck, habt ihr ja richtig detaillierte Polardaten. Ne? Du weißt, dass du die eingeben kannst.
Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, weil das ist ja, Team Ilbruck hat ja ein unvorstellbar aufwendiges Segelentwicklungsprogramm damals gefahren, über mehr als 2 Jahre und haben da hunderte Segel gebaut und haben das eben mit diesen beiden Trainingsbooten, diesen V1, V2, also Vessel 1, Vessel 2 von, das war eine EF Education und EF Language, sind die nebeneinander hergefahren und haben die ganze Zeit gecheckt, was bringt was. Ne? Also diese, ich kann mich noch erinnern, dass Andrasch von Seascape mal so ein Bild gepostet hat von sich auf den Manoir-Minis, die damals gesegelt sind, dachte hier, das war so in so einem Blast Beach. Und damals war aber das Mantra, ohne Starksegel zu fahren. In der Zwischenzeit, also ich finde das, und ich fand das Wort so genial, dass er sagte Mantra. das war wie so eine Glaubensfrage, fährt man Starksegel oder nicht. Und bei Ilbruck kam so klar raus aus dem Entwicklungsprogramm, wirklich bei welchem Windwinkel und welcher Windgeschwindigkeit unter welchem Vorsegel welches Starksegel schneller ist oder so. Also das kriegst du ja nur hin, wenn du wirklich mit 2 gleichen Booten nebeneinander herfährst. Und genau daraus, ein Produkt daraus waren dann eben auch empirische Polardaten. Das ist Gold. Also empirische Polardaten unter Rennbedingungen hat ja keiner, weil Polardaten kommen aus dem Rechner. Und dann gibt es natürlich viele Rennteams, die dann empirisch bestätigen. Aber die Elektronik, die erforderlich ist, echte Polardaten zu definieren, die ist nicht ganz ohne, weil man darf nicht vergessen, dass das, was einem Cockpit-Instrumente anzeigen, wie schnell das Boot gerade ist und wo der Wind gerade herkommt, das ist ungefähr so sicher wie das, was Putin in der letzten Pressemitteilung gesagt hat. Es ist also sozusagen im Grunde genommen erstunken und erlogen. Okay. Allenfalls in die gleiche Richtung, weil das, was wir an Elektronik haben, arbeitet mit fixen Kalibrationsfaktoren und nimmt Roll- und Stampfbewegungen am Masttop nicht, wird nicht in Sachen Wind vernünftig rausgefiltert. Erst wenn das der Fall ist, dann können überhaupt echte Polardaten erfasst werden. Also ja, TP52 Teams, ne? Wenn mittlere 6-stellige Summen für Elektronik ausgegeben werden und dann eben auch wirklich, wirklich, wirklich viel trainiert wird, da kannst du dich ja noch Polardaten verlassen, aber kein, ich sag mal, Mittelklasse-ORC-Segler kann sich auf seine Polardaten verlassen. Und das war ziemlich cool, dass Ilbruch damals natürlich extrem daran gearbeitet hat, weil diese Polardaten ja dann das waren, womit man ins Routing reingegangen ist.
Ich bin gespannt, wie das funktioniert, das einzugeben. Ich war gestern, Jochen Luke hat erzählt, der hat ja eine ETAP 28, also auch mein Ex-Boot war es mal. Und hast du denn deine Polardaten drin in Orca? Und sagte, ja, also da gibt es eine Datenbank, da war auch die ETAP 28i drin und das passt dann auch. Vermutlich ist Ilbruck nicht drin. Das heißt,
ja, mach nichts.
Ich bin gespannt. Olli, toll, dass es heute noch geklappt hat. Und wir haben ja irgendwann ein Update. Und wenn du, wir machen das so in dieser Reihe, dass wenn dir zwischendurch was auffällt, du eine Frage hast, einen Kritikpunkt hast oder sagst, das ist toll, oder deine Polade hat eigentlich was, sagst du, so super, das hat super geklappt, sag mir das oder schick uns eine WhatsApp oder ruf an oder irgendwas. Wir begleiten das praktisch über die Saison, wie das so funktioniert, nehmen Kritikpunkte auf. Wie gesagt, Orca ist da sehr offen. Die sagen, ey, wenn ihr irgendwas haben wollt, dann sagt's. Wir brauchen Feedback, um das weiterzuentwickeln. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und wir hören uns irgendwann wieder. Erstmal vielen Dank für deinen ganzen Input heute.
Ja, sehr gern. Keine Ahnung, welchen du meinst, aber ich bin auf jeden Fall extrem gespannt.
Okay.
Das, wir hören uns wieder.
Danke, Olli. Ciao, ciao.
Sehr gern. Bis dann. Tschüss.
Segelreporter. Podcast Spezial.